Wunderschönen guten Tag, Podcast-Hörer und Hörerin. Hier ist der Gabriel vom Magazin. Ich habe heute an meiner Seite den Andi, den Ultag. Hallo.
Moin Moin.
Und wir haben uns heute ein ganz spezielles Thema rausgesucht. Ist ein bisschen still geworden bei unserem Podcast, was Filme angeht. Aber dieses Jahr sind ja wieder die Oscars. Diesen Sonntag, in der Nacht von Sonntag zu Samstag, zu Montag. Und wir werden wieder alle Filme durchgehen, über die reden, was haben wir gesehen, was haben wir nicht gesehen, was denken wir, wer gewinnt und was denken wir, was die Academy denkt, wer gewinnt. Das sind dieses Jahr die 85. Oscars. Finden wieder in Los Angeles in Kodak Theater statt und dieses Jahr ist das Besondere, dass Seth MacFarlane wird die ganze Sache moderieren. Was hältst du davon, Ultag?
Ich finde das sehr geil. Ich bin ein sehr großer Seth MacFarlane-Fan und alleine schon, dass er letztes Jahr ja Ted gemacht hat, hat er sich ja auch in Hollywood nochmal ein bisschen etablieren können mit dem Film. Und ja, Billy Crystal ist zwar echt ein Garant für die Oscars, die zu moderieren, aber Seth MacFarlane ist halt auch einfach nur cool. Ich finde, der Mann hat's verdient.
Bin halt sehr gespannt, was er halt rausholt. Es ist ja schon bekannt, dass Ted und Mark Wahlberg zusammen einen kurzen Gastauftritt haben werden, der sehr spaßig sein wird. Von daher können wir alle bloß gespannt sein. Also ich finde die Wahl interessant. Ich finde, das zeigt Mut, dass die halt ihn halt nominiert haben dafür, weil eigentlich, nachdem die James Franco damals Sache hatten, vor 2 Jahren, war das immer ein bisschen schwierig. Also die haben es halt nicht so gut gemacht und wollten halt dann lieber wieder altes Blut reinbringen, die halt ein bisschen erfahrener sind. Und da hätte ich eigentlich dieses Jahr mit jemandem Erfahrenen wieder gerechnet. Aber ich denke, Seth MacFarlane könnte eine echt lustige Sache werden.
Ich habe so echt die Hoffnung, dass er die Anmoderation praktisch, wenn's losgeht, dann auch in seinen verschiedenen Rollen dann ein bisschen einleitet, so ein bisschen Peter Griffin, ein bisschen Brian, also was dann eh seine normale Stimme ist im Amerikanischen, und vielleicht auch ein bisschen Stewie. Das würde ich richtig cool finden, so diese typische, etwas angehaucht englische, so ein bisschen tiefere, wenn er Stewie spricht, das würde ich mir echt wünschen, so als Anmoderation für einen dementsprechenden Film.
Das wäre echt cool, ja. Da hast du recht. Ja, wir können sehr gespannt sein. Ich habe auch extra wieder Urlaub eingereicht, um die Oscars zu verfolgen. Werde es aber, glaube ich, dieses Jahr mal anders gucken, und zwar über Livestream, weil, wie ich in den letzten Jahren schon erzählt habe, ich hasse einfach Steven Gätchen. Kann den nicht leiden und ich habe eigentlich keine Lust, den dort irgendwie zu sehen und die dummen Fragen, die er den Stars, sage ich jetzt mal, stellt, mir anzugucken.
Ich
Aber schauen
verstehe
wir
es.
mal.
Ich
Ja.
verstehe, was du meinst. Seit er hier Schlag den Raab moderieren darf, ist er nochmal auf meiner Beliebtheitsskala deutlich, deutlich gerutscht.
Der ist doch so unsympathisch, oder? Also ich weiß nicht, ich meine, dass man dort halt den Raab auch mal zur Raison zieht und so, dass halt sich ein bisschen zusammenreißen soll, alles richtig, aber der macht das auf so eine blöde, arrogante Art, das kann ich einfach nicht leiden. Und ich finde auch, der hat keine Ahnung vom Film. Da kann Filmfan sein, wie er will. Wenn ich Interviews von dem sehe, ich könnte immer kotzen. Mag den einfach nicht.
Ja, aber wir müssen sonst hinschicken. Wen hat denn ProSieben noch, der so adäquat wäre, um jemanden dahin zu schicken und zu sagen, hey, du rockst jetzt hier den roten Teppich?
Niemand, einfach niemand, einfach live übertragen und am besten irgendwie eine Kooperation mit einem anderen Fernsehsender machen und dann go, weißt du, gib ihm. Das finde ich cooler. Aber egal, sei es drum, es ist so, es gibt bestimmt auch viele, die ihn mögen. Tatsächlich seine Qualitäten, aber ich sehe halt keine.
Ja. Das Einzige, was ich jetzt schon weiß, was mich am Sonntagabend erwarten wird, ich gucke es hier selber nicht an, ich habe keinen Urlaub, ich kann es nicht schauen. Wieder die Vorberichterstattung so in den, ja, ich sage jetzt mal RTL ganz platt, die dann wieder dieses, wer zieht was an, wer trägt was, wer kommt mit wem, wer und wann und überhaupt. Das ist immer, das turnt mich immer total ab. Aber ganz ehrlich,
Ja,
da
ich
geht es
es
um
auch.
Filme.
Ich freue mich halt so, wenn du dann am roten Teppich halt den einen oder anderen siehst und halt mal ein Interview siehst und vielleicht mal Fragen kommen, die nicht alltäglich sind, weißt du, das finde ich halt immer ganz spannend. Vor allen Dingen, wenn halt da schon Schauspieler da sind, die ich halt auch wirklich mag. Aber ansonsten ist die eigentliche Veranstaltung halt die Stunde, ist halt, das ist halt eine schöne Sache und ja, der Rest ist egal. Übrigens, so ein kleiner Fun Fact, wusstest du, dass die Oscars 10 Sekunden später ausgestrahlt werden?
Ja, ich weiß es. Seit mal hier, was war es mit Michael Moore? Doch, dieser Eklat war
Richtig.
mit Shame on you, Mr. Bush. Und seitdem haben sie
Richtig.
ja auch wieder Verzögerungen, auch wie bei den Super Bowls, dass man einfach Busenblitzer oder unfreiwillige Worte irgendwie rausfiltern kann noch.
Ach, mein Gott, die Amis sind doch so doof, oder? Ich meine mal ganz ernsthaft, ist doch nicht schlimm. Soll er Michael Moore doch seine Meinung sagen? Das wissen doch eh alle und 80% der Leute wissen eigentlich auch, dass Bush ein Arschloch ist. Also von daher, was soll passieren? Aber sei es drum. Typisch amerikanisch.
Ja, Gewalt
So.
kein Problem, Titten und andere Meinung ist ganz, ganz schlimm.
Richtig, jeder hat eine Waffe mit, das ist in Ordnung. So, ich würde mal sagen, wir starten mal in der Kategorie Bester Film. Nominiert sind Silver Linings, Zero Dark Thirty, Lincoln, Les Miserables, Life of Pi, Liebe, Django Unchained, Argo und Beasts of the Southern Wild. So, was hast du gesehen darin?
Was habe ich gesehen? Ich habe gesehen Django, habe ich gesehen. Ich habe Les Miserables gesehen. Ich wollte in Lincoln, ich wollte in Zero Dark Thirty und ich wollte eigentlich auch so in Argo, aber da habe ich irgendwie nie jemanden gefunden, der mit mir reingeht. Also so grob weiß ich Bescheid. Die anderen Filme, also Life of Pi, habe ich boykottiert, weil ich habe eigentlich nur von vielen Leuten gehört, dass der eigentlich echt nicht so berauschend sein soll. Und ja, der Rest klingt mir sehr nach Kunstfilm.
Wird auf jeden Fall mit uns beiden jetzt ein lustiges Gespräch, glaube ich. Ich würde sagen, ich starte jetzt mit einem Film, den du noch nicht kennst. Dann gehen wir auf einen Film, den du kennst, und so machen wir es dann einfach abwechselnd, damit ein bisschen Stimmung reinkommt.
Ja, lass mal machen.
Liebe würde ich ganz hinten anstellen, weil es der einzige Film ist, den ich nicht gesehen habe. Ich habe sonst jeden Film gesehen, auch von den Nebendarstellern und von den Animationsfilmen. Ausländische Filme halte ich mich immer bedeckt und Kurzfilme auch und so, aber den Rest habe ich alles gesehen. Und ich würde eigentlich am liebsten starten mit Zero Dark Thirty.
Schön.
Zero Dark Thirty geht ja im Grunde um die lange Suche nach Osama bin Laden. Wir verfolgen eine junge Frau namens Maya, die gespielt wird von Jessica Chastain. Chastain? Chastain, ja, Chastain. Die sozusagen beim Geheimdienst arbeitet und Leute ausfindig machen muss, die halt Kontakt hatten mit Bin Laden und langsam auf die Spur zu kommen. Da gibt es halt irgendwelche Zwischenmänner, die halt Briefe verteilen und Informationen weitergeben und man sieht halt in dem Film, wie sie halt die Leute mit Hilfe von anderen halt interviewt und auch foltert und sich Kontakte aufbaut und der Film spielt irgendwie über 10 Jahre hinweg und es ist irgendwie ziemlich zermürbend, weil sie stellenweise an ihre Grenzen kommt und werden halt auch Restaurants in die Luft gejagt, um halt, wo sie halt wissen, dass dort Amerikaner drin sind und so. Ist eigentlich ziemlich spannend gemacht. Ist von derselben Regisseurin, die The Hurt Locker gedreht hat und dafür damals einen Oscar bekommen hat. Für mich ist Zero Dark Thirty ein guter Film. Er ist ein bisschen lang. Er geht irgendwie ein bisschen über 2 Stunden, zieht sich stellenweise wirklich hin. Jessica Chastain spielt relativ gut, ist jetzt aber für mich keine herausragende Rolle oder irgendwas. Und ich finde, der Film hat nicht verdient, bester Film zu werden, weil die anderen, es gibt einfach welche, die spielen besser und gerade Hurt Locker damals war unschlagbar.
Jo, wie gesagt, ich hätte den Film sehr gerne gesehen im Kino. Ich fand das Thema spannend und auch interessant, so vielleicht die ein oder andere ja, Hollywood-Interpretation, was da passiert ist in der Zeit und auch in dem, ja später auch in dem Haus, wenn Bin Laden auch tatsächlich dann halt auch erwischt wird. Aber auch das ganze Vorgeplänkel, wie es sich dann ungefähr hätte abspielen können, ist eigentlich eine relativ spannende Geschichte. Es hat ja auch sehr gute Medienresonanz auf den Film gegeben. Ja, aber auch sehr viel, ja, nicht so gute, sage ich jetzt mal. Also,
Du
nee,
hast
es klingt
gespoilert.
spannend.
Du hast gespoilert. Du hast das Ende verraten.
Oh, scheiße, das
Bin
wollte ich
Laden
jetzt
wurde
echt nicht.
gefasst. Jetzt wissen es alle, um Gottes Willen. Nein, ja, es ist schon relativ spannend gemacht, aber man muss auch aufpassen, weil der Film ist wirklich sehr, sehr trocken. Also, da haben halt nicht so wirklich viel Charaktertiefe bei den Schauspielern und das macht es halt dann wirklich etwas zäh. Ich denke mal, die Amis werden den Film schon ziemlich gut bewerten. Einfach aus dem Grund, weil es halt ja ihre Hero-Geschichte ist. Die ja viel damit verbinden, dass der Satan gefunden wurde, aber Wie das nun, ob das nun wirklich alles, was das ist, authentisch ist, ist halt wieder die Frage. Ich denke mal nicht.
Ich kann mir halt vorstellen, dass so ein Film auch relative Längen haben muss, dann, wenn du sagst, dass das halt über 10 Jahre hinweg spielt und du hast halt immer, versuchst halt echt so tiefe Story und ganz tief und noch tiefer und wir packen unsere Emotionen aus und dann, das klingt immer für mich so ein bisschen, ja, da hängt dann auch was dran und dann hängt da auch der Film irgendwo letztendlich und dann muss es ja eigentlich zäh werden. Also das, so interpretiere ich das jetzt gerade.
Ja, die Sache ist halt, also The Hurt Locker war einfach tausendmal besser, weißt du, und automatisch vergleiche ich dafür, ne, weil es ist ein Kriegsfilm und hat viel mit der amerikanischen Geschichte zu tun und ist von derselben Regisseurin und weiß ich nicht, also Hurt Locker hat mich damals echt weggebombt, weißt du, ich dachte so, oh geil, Zero Dark Thirty wird bestimmt ähnlich werden und ich war dann doch etwas enttäuscht am Ende, also der war echt gut gemacht und das Ende ist auch wirklich spannend dann, man fiebert wirklich mit. Kriegen sie oder kriegen sie nicht, ne, obwohl man es weiß, aber ja, im Großen und Ganzen ist es guter Film, den man auf ProSieben am Sonntagabend mal sehen kann, aber das war's.
Ja, aber ich glaube auch nicht, dass es ein näherer Kandidat wird.
Naja, sicherlich nicht. So, machen wir direkt weiter mit Les Miserables. Hast du gestern gesehen?
Ja, ich war gestern Abend noch im Kino und habe mir angeguckt mit meiner bald Frau und noch mit einem Geschäftskollegen zusammen. Und ja, ich bin da ja, relativ unbedarft reingegangen, sage ich mal. Also ich hatte keine große Erwartung an den Film. Ich wusste grob, um was es geht. Ist ja praktisch eine Musical-Verfilmung. Ähnlich jetzt wie zum Beispiel Chicago oder Mamma Mia. Da kann man es ungefähr einordnen. Hast einen Haufen an Hollywood-Präsenz in dem Streifen ja drin. Und
Definitiv, ja.
es werden halt die ganzen bekannten Lieder aus dem Broadway-Musical in dem Film auch live gesungen. Das ist ja das Besondere daran, dass alle Darsteller live am Set jedes Lied eingesungen haben. Also es wurde nicht irgendwie schön nachsynchronisiert im stillen Kämmerlein und die haben einfach nur Playback gemacht, sondern die haben da wirklich am Set ordentlich mal singen müssen. Ja, so gut es halt geht, da kann man halt sich drüber streiten. Und das ist ja auch so der größte Streitpunkt bei dem Film, dass halt, ja, ein Russell Crowe halt nicht der filigrane Bariton ist, wie jetzt halt ein ausgebildeter Musical-Darsteller, der das Ding halt wirklich hinschmettert, dass einem halt die Nackenhaare wirklich ganz an der Decke kleben. Der kann halt sehr beschränkt mit seinen Mitteln halt haushalten, aber es ist halt schön, dass er es probiert hat. Also dafür meine Anerkennung an diese Schauspieler, die sich da versucht haben, aber vielleicht da auch ein bisschen an ihre Grenzen gestoßen sind.
Ja, Hugh Jackman wissen wir ja, dass er singen kann.
Ja, der
Aber
war auch eigentlich
das war's dann eigentlich
ordentlich.
auch fast. Also ich muss ehrlich sagen, ich war am Anfang, beziehungsweise erzähl erst mal ein bisschen was über die Story, würde ich sagen. Ganz kurz, um was geht's? Was
Also,
passiert?
puh, ich will jetzt nicht so viel spoilern, weil wahrscheinlich jetzt heute Abend oder vielleicht morgen oder vielleicht auch am Sonntag dann dementsprechend noch die Leute in den Film rein möchten, weil er auch jetzt erst angelaufen ist diese Woche hier. Und ja, also wer das Musical nicht kennt oder den Roman, nachdem es verfilmt wurde, nicht kennt, es geht praktisch darum, dass der gefangene Jean Valjean wird entlassen aus der Gefangenschaft nach knapp 20 Jahren. Kommt frei auf Bewährung und ja, begeht gleich den nächsten großen Fehler in seinem Leben. Also versucht einen Pfarrer zu beklauen, der ihm aber dann so gesehen das Leben rettet, weil er wird aufgegriffen mit dem ganzen erbeuteten Silber. Und der Pfarrer von der Kirche sagt, hey, ich hab's dir geschenkt, das ist alles in Ordnung, ihr dürft ihm nichts tun, lass den frei. Und du hast sogar hier noch was vergessen, steck ein und geh deiner Wege. Und da macht's bei ihm praktisch Klick zu sagen, hey, ich habe ein scheiß Leben geführt, ich möchte mich jetzt ändern, ich möchte jetzt jemand Gutes sein und geht in die Welt hinaus. Und der Wärter, der ihn so ein bisschen drangsaliert hat im Gefangenenlager, der Javert, gespielt von Russell Crowe, ist halt immer noch hinter ihm her und irgendwann treffen sich ihre Wege wieder. Und da verstrickt sich das Ganze so ein bisschen. Und das ist so der eine Handlungsstrang. Der zweite Handlungsstrang ist, dass halt in Paris rumort und wieder Revolution ansteht. Das Ganze spielt ja fast knapp 100 Jahre nach der großen französischen Revolution. Und das hat auch wieder das Volk aufbegehrt und auch tatsächlich eine kleine Revolution startet. Und da führen sich so praktisch die Handlungsstränge zusammen, verwebt mit einer kleinen Liebesgeschichte. Aber Das ist so der grobe Plot, ohne jetzt zu viel über den Film verraten zu wollen, weil es schon sich schon lohnt, es sich so live anzugucken, auch wenn der Gesang, wie gesagt, etwas grenzwertig vielleicht für den einen oder anderen ist, aber die Bildgewalt, mit der die Szenen gespielt werden und die Emotionen, die übertragen werden beim Film, die machen eigentlich vielleicht auch den Mangel an Stimme wieder wett, sage ich jetzt mal ganz ehrlich.
Für dich ein Kandidat für bester Film?
Ich tue mir da noch ein bisschen schwer. Also er war schon gut. Der trifft auch irgendwo einen Nerv so. Das ist halt. Es hat alles. Es hat so ein bisschen Action. Es hat so ein bisschen Abenteuer. Es hat so Liebesgeschichte. Es hat sehr viel Bildgewalt und auch Emotionen. Das ist auch schon mal so ein Kandidat für die Oscars. Aber ich tue mir da noch ein bisschen schwer. Ehrlich gesagt, also er könnte, aber ich bin noch nicht voll überzeugt, dass er einer werden kann.
Okay. Ich fand den Film nicht gut. Also
Ja.
ich muss ehrlich sagen, ich fand die erste halbe Stunde sehr gut. Also vor allen Dingen in Hugh Jackman, als er in einer Gefangenschaft ist, spielt so perfekt. Ich habe lange nicht mehr gesehen, dass er wirklich schauspielern kann und in dem Film hat das bewiesen. Wirklich richtig, richtig gut, hat schön gesungen, es war alles gut. Die anderen Stimmen, okay, sind wirklich. Kommen halt nicht an ihn ran, finde ich, und sind halt dementsprechend auch stellenweise wirklich schlecht. Aber ist okay, man kann das halt, darüber kann man hinwegsehen, man sieht ja die komplette Leistung. Aber in Hathaway fand ich so schrecklich in dem Film, vor allem da mit diesen kurzen Haaren. Ohne Mist, ich meine, das war jetzt so ein kleiner Spoiler, vielleicht, aber das ist so schrecklich und ich finde die dazu ekelhaft. Das tut mir leid. Aber, ich weiß nicht, ich habe mich echt sehr gequält über diese. Über 2 Stunden. Also für
Also
mich.
die, gerade die Szene, wo sie ihre Haare verliert, sie hat sich ja wirklich auch vor der Kamera die Haare runterrasieren lassen. Das ist ja
Ja.
nicht in der Maske entstanden, sondern da stand halt wirklich die Maskenbildnerin im Kostüm hinter ihr und hat sie dann halt mit der alten Schere praktisch geschoren, damit es halt echt live wirkt. Und da kann ich jetzt vielleicht erstmal gar nicht so groß. Also Anne Hathaway, ja, sie ist halt auch keine Sängerin, aber ich fand eigentlich, sie hat's schon so gut wie es ging vermitteln können. Also ich hab's ihr abgenommen, sage ich jetzt mal, die kurzen Szenen, wo sie hatte.
Also ich muss ehrlich sagen, wie gesagt, ich werde mit dem Film nicht warm. Ich habe auch lange darüber nachgedacht, was das Problem ist. Und ich kann dir keine genaue Antwort geben. Für mich ist es halt einfach, dadurch, dass ich halt echt fast alle Filme gesehen habe, in dem Kontext, ist es halt für mich nicht nennenswert. Also ich fand, es ist ein schöner Versuch. Und irgendwie knüpft das an, dass die halt so wie The Artist letztes Jahr wieder was Künstlerisches machen wollten, weißt du, und damit vielleicht funken. Ist für mich aber nicht der beste Film und wird, denke ich mal, auch nicht gewinnen. Dafür ist die Konkurrenz einfach wirklich viel zu groß.
Wie hast du denn eigentlich hier Sacha Baron Cohen und Helene Bonham Carter eigentlich gefunden?
Also, Helena Bonham Carter fand ich in dem Film unpassend. Also, ich mag die eigentlich, aber ich muss ehrlich sagen, das ist so ein Phänomen, ne? Sie spielt ja eigentlich in jedem Film von Tim Burton mit, ist ja mit ihm zusammen, also verheiratet. Und da passt es halt. Das ist immer, die passt komplett perfekt auf diese Rollen. Und wenn sie außerhalb von ihm spielt, ist es immer ein bisschen schwierig, finde ich. Das war bei The King's Speech vor 2 Jahren, war das schon ein bisschen merkwürdig, fand ich, obwohl es okay war, aber weiß ich nicht. Ich fand es jetzt nicht irgendwie herausragend oder irgendwas.
Ich
Nach
habe
wem hast du noch
nämlich
gefragt?
Sacha Baron Cohen, aber dazu wollte ich gerade noch was sagen, weil ich habe mich im Kino, ich habe mich, wo ich das gesehen habe, habe ich mich sofort umgedreht, habe gesagt, ja guck mal, die spielt hier gerade dieselbe Rolle wie schon in Sweeney Todd, also dasselbe
Ja.
Kostüm, dasselbe Gesichtsausdruck, dasselbe Make-up, eigentlich, die Lieder passen auch eigentlich, du kannst sofort eigentlich zu Sweeney Todd schicken, da habe ich echt kurz lachen müssen, weil sie wirklich
Ja,
so
da
echt
hast du
so
recht.
eins zu eins wieder in die Rolle reingesetzt worden ist.
Aber Sweeney Todd fand ich da viel charmanter im Film irgendwie. Aber ja, soll man vielleicht auch nicht vergleichen.
Das sind halt beides Musical-Filme, also.
Ja, im Grunde schon.
Aber im
Ja,
Sacha Baron
schwierig.
Cohen konnte ich mich echt amüsieren. Also die kurzen Szenen, die waren eigentlich meistens
Ja.
immer ziemlich witzig.
Ich weiß nie generell nicht, was ich von dem richtig halten soll. Das ist halt echt ein schwieriger Mensch, finde ich. Mutiger Mensch, aber ja, war okay. Also habe ich jetzt gar keine Meinung richtig dazu. Ich hoffe, das stellt dich trotzdem zufrieden.
Ja, klar, der Film ist wirklich so, entweder es gefällt einem oder man hasst es. Das ist so. Also ich gehe in die Richtung, mir hat's gefallen. Ich fand, es war die Kohle wert und ich hab mich auch gut unterhalten gefühlt, sage ich jetzt mal. Auch wie gesagt, wenn gerade das Essentielle etwas gelitten hat, und das ist halt in dem Film der Gesang. Die Geschichte ist nachlesbar, gab's, ist schon ewig auf dem Broadway, kann man sich das Stück angucken, und auch hier in Deutschland hat es ewig gespielt, also ist es nicht gerade neu, die Idee, aber die Lieder sind allesamt bekannt, nur halt dieses Mal von Weltschauspielern gesungen, die halt zum Teil nicht singen können.
Ja, gut. Machen wir weiter mit dem Film, den du nicht gesehen hast. Du hast
Ja.
gesehen Django noch und war da noch was?
Ja, Django habe ich noch gesehen und dann halt ein paar, wo ich halt rein wollte, wo ich so ein bisschen grob weiß, um was es geht, aber ja, daran bleibt es. Ich gucke halt wenig so Academy-Filme, sage ich jetzt mal. Oder eigentlich würde ich auch gern ein paar mehr Academy-Filme gucken, aber ja, irgendwie klappt es halt nie so richtig.
Okay, dann würde ich jetzt mal mit einem riesengroßen Favoriten von den Medien fortfahren, das ist Silver Linings.
Okay.
Ich habe halt viel vorher gelesen, haben extra kein, ich gucke mir nie Trailer so gerne an, weil man halt oft öfters ungern gespoilert wird und ich irgendwie gern immer so frisch an den Film rangehe, weißt du? Ich weiß ungefähr das Genre und lass mich dann halt einfach überraschen, weißt du? Weil ich finde irgendwie so. Ich finde das irgendwie prickelnder. Da bin ich halt wirklich überrascht oder halt enttäuscht, ne? Und bei Silver Linings war es halt so, dass der ja auch immer übelst gehypt wurde. Es wurde übelst viel geschrieben, dann wurde auch immer nominiert für die Golden Globes und jetzt hat er doch was gewonnen. Und dann auf einmal für die Oscars auch. Und da dachte ich so, okay, eine Komödie. Bradley Cooper, ich meine, das ist ein cooler Typ so. Aber wieso, ne? Also dachte ich so, das muss ja schon eine krasse Komödie sein. Ein Kumpel von mir war einen Tag vor mir im Kino in der Vorpremiere und er meinte halt, dass es nicht nur Komödie ist, ich soll gespannt sein, da fand den Film wirklich sehr gut. Und schon die erste Viertelstunde des Films macht eigentlich klar, dass das total unerwartet ist, wenn man davon ausgeht, dass es eine Komödie ist, ne? Und zwar geht es darum, dass Pat Peebles, das ist Bradley Cooper, war im Knast und kommt wieder nach Hause. Und weil die Mutter ihn halt rausholt und er halt dann zu seiner Therapie gehen soll, er ist ein bisschen gestört, hat halt seine Frau hat ihn halt betrogen, das hat er halt mitbekommen und hat er dann diesen Mann, den er bei ihr getroffen hat, halt zusammengeschlagen. Daraufhin hat sich von ihm getrennt und hat halt erwirkt, dass er halt Abstand halten muss zu ihr. Und damit kommt er nicht so richtig zurecht. Er denkt halt immer, dass er halt, wenn er seine Tabletten nimmt und das alles halt macht, dass er dann zu seiner Frau zurückkommt, weil die sich lieben. Die Liebe ist halt ein bisschen anders. Und er ist sehr, sehr ehrlich. Also wenn ihm halt jemand was sagt, dann sagt er ihm halt so, ja, du bist halt fett oder sowas. Und die Leute reagieren halt so wie, das kann man doch nicht sagen. Und jedes Mal, wenn du halt ihn siehst, wenn er halt irgendwie argumentiert, denkst du auch so, okay, krass. Er sagt halt einfach so raus. Und irgendwie ist es halt interessant, aber irgendwie auch ein bisschen so über die Grenze hinweg, stellenweise in den Gesprächen. Und dann ist er bei einem guten Freund und seiner Frau zu Hause und die Frau hat ihre Schwester eingeladen, namens Tiffany, die gespielt wird von Jennifer Lawrence, die man sicherlich schon ein bisschen kennt, wie zum Beispiel von letztem Jahr X-Men. Und die sieht erstaunlich gut aus in dem Film, also wirklich richtig, richtig gut. Und die unterhalten sich die beiden und sind auf einer Wellenlänge. Also sie hat genauso eine Psychose und kontert genauso und die beiden führen einfach Gespräche, die stellenweise so peinlich sind und so offen und so direkt, dass man wirklich lachen kann. Aber es ist halt auch nicht Humor für jedermann, denke ich. Also es ist halt nicht wie Ted oder so, sondern halt ganz, ganz spezieller, auch ein bisschen schwarzer Humor. Auf jeden Fall ist es so, dass Jennifer Lawrence halt Kontakt hat zu Bradley Coopers Ex-Frau und die sagt halt, okay, pass auf, ich habe halt bald eine Tanzaudition, hilf mir dabei und dafür kann ich ihr einen Brief geben. Damit erpresst ihn so ein bisschen und er hilft ihr halt dabei beim Tanzen und wie es eigentlich von vornherein klar ist, nähern sich auch ein bisschen an. Was dann am Ende rauskommt, das muss jeder halt selber sehen. Wie gesagt, also der Film ist wirklich, wirklich richtig cool, er macht Spaß, er wird nie langweilig. Ich finde aber trotzdem, dass es halt für die Oscars ein bisschen wenig ist. Also es ist halt so richtig, richtig untypisch. Also es gibt halt andere Filme, die sind halt tiefgründig und haben halt Geschichte oder andere Aspekte, künstlerische Aspekte, und der ist halt einfach, es ist halt ein ganz normaler Film, der ein bisschen besser ist als der Rest und halt trotzdem nominiert wurde. Schwierige Sache, sage ich mal. Bradley Cooper und Jennifer Lawrence definitiv coole Rollen und spielen auch perfekt. Und Jennifer Lawrence sieht halt einfach das hammermäßig aus. So.
Ja, da ist mir gerade mal die Frage, mit welchem Film könnte man das denn grob vergleichen?
Ach du Scheiße, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Hast du 50-50 gesehen?
Nein.
Das ist eine Komödie, da geht es das ist mit Seth Rogen und mit dem Joseph Gordon-Levitt. Sagt er dir was, der den Robin gespielt hat beim letzten Batman?
Also den Schauspieler, den habe ich jetzt vor dem Auge, aber
Ja.
nee, muss ich gerade passen.
Bei ihm wird Krebs diagnostiziert und er rasiert sich dann Glatze und so. Ist halt eher so eine Dramakomödie. Ähnlich wie Silver Lining. Ist halt, man lacht halt mit einem bitteren Beigeschmack so ein bisschen. Ein bisschen auch vielleicht wie ziemlich beste Freunde, aber ganz, ganz grob bloß. Hast du ziemlich beste Freunde gesehen?
Jetzt muss ich.
Mit dem
Ja,
Schwarzen,
der wo
der den,
den Typ im Rollstuhl, der ist eigentlich ein
der
französischer
richtig.
Film ist und der nochmal in Amerika nochmal nachgedreht wurde, ne?
Nee, da wird erst noch gedreht, also ist
Ja,
auf der
so rum
französischen.
war's. Ja,
Ja.
doch, doch, der sagt mir
So
was,
halt,
da
das ist
klingelt
halt
jetzt.
so eigentlich ein Drama mit komedialen Aspekten, wo man halt, ist halt immer schwierig, finde ich. Also viele Leute, die halt ein bisschen devot sind, sag ich mal, die lachen halt darüber nicht. Auf jeden Fall, Robert De Niro spielt halt auch einen Vater zum Beispiel von Bradley Cooper. Spielt ihn auch ganz cool, er ist halt Baseball-Fan und hat halt auch Neurosen. Also beziehungsweise eigentlich das Geile an dem Film ist, du stellst halt fest, dass Bradley Cooper hat eine Neurose und die Jennifer Lawrence auch, aber alle Freunde und alle Leute, mit denen sie im Umkreis sind, jeder hat eine Macke. Und das ist halt wie im wirklichen Leben. Also, es waren einige, müssen halt zur Behandlung, weil sie sich halt ihrer Neurose stellen, aber viele leben einfach damit. Wie zum Beispiel, der Vater kann halt, wettet halt auf Spieler bei Baseballspielen und kann halt nur gewinnen, wenn sein Sohn halt neben ihm sitzt und mitguckt, was, ne? Solche Kleinigkeiten, solche Sachen wie oder seinen Ring anfassen oder sowas, weißt du, um halt Glück zu haben. Das ist halt so witzig, weil man das halt dann, wenn man es aufs richtige Leben projiziert hat, auch so ist, dass die Leute halt alle irgendwo so einen kleinen Tick haben.
Ich guck mir
Finde
hier
ich
gerade
halt.
die Castliste an von dem Film. Chris Tucker hat ja auch mitgespielt, ist ja lustig.
Ja, stimmt. Richtig. Ist auf jeden Fall,
Oh.
ist ein guter Film, aber für mich halt auch nicht der Favorit, leider.
Nee, ich kann mich auch gerade nicht so grob erinnern, wann so ein Film relativ gute Chancen gehabt hat. Weil meistens immer so Comedy-Filme sind immer ja, von den besten Filmen meistens sehr verpönt. Hey, da muss dann schon viel passieren, dass man eine Komödie mal abräumt.
Es könnte aber echt passieren, ne? Also die Golden Globes sind für mich ja meistens die besseren Oscars, ein bisschen ernst zu nehmen, ne? Einfach weil dort halt die Art der Abstimmung halt cooler ist. Aber ich denke mal, dass der schon irgendwo was gewinnen wird. Bin mir sicher. Aber werden wir sehen.
Ja, den einen oder anderen kriegt er bestimmt.
Machen wir gleich direkt weiter. Django Unchained. Sind wir drüber?
Oh, ja, wunderbarer Film. Oh. Das war so einer meiner ersten Filme dieses Jahr und ich habe mich so gefreut. Ich war echt nur begeistert.
Ich tue mich immer mit Tarantino-Filmen sehr schwer. Also ich bin halt großer Tarantino-Fan. Also ich mag seine Filme sehr. Aber ich tue mich immer schwer, die zu sehen. Zum ersten Mal. Kannst du es nachvollziehen irgendwie?
Gar
Also,
nicht.
als das Intro kam, ja, in dieser Musik und wie das halt eingeblendet wurde, dachte ich schon wieder so, ach nee, das geht jetzt 2 Stunden, ich habe keinen Bock. Und nach 5 Minuten war wieder alles vorbei und ich fand's super. Und ab da hatte ich so viel Spaß wie lange nicht mehr. Ganz komisch. Ich habe immer so eine Schwelle, die ich übertreten muss und dann kann ich mich auf Tarantino einlassen. Da finde ich es immer super. Aber bis auf, wie heißt die, Brown, kommt ja auf den Vornamen.
Jackie Brown.
Jackie Brown ist nie so meins, aber der restlichen Tarantino-Filme finde ich alle super.
Ja, ich habe mir auch
Ja.
mit was war's, Death Proof, habe ich mich auch etwas schwer getan.
Ja, fand ich aber trotzdem auch irgendwie echt.
Na
Aber
gut,
da wird's immer
also
besser. Erzähl
grandioser
mir.
Film, ey, grandioser Film. Ich war so geflasht, wie ich ihn im Kino gesehen habe. Ich habe wirklich so lachen müssen, wie schon lange nicht mehr in einem Film. Also ist echt mal selten, dass ich mal echt hier fast zur Schnappatmung übergehe, vor allem bei so einem Film, der ja sich echt eigentlich nicht ernst nehmen, nicht wirklich ernst nimmt, sage ich jetzt mal.
Ich würde jetzt schon mal an alle Zuhörer sagen, bei dem Film werden wir definitiv etwas spoilern. Also da tue ich mich dann schwer einfach, weil ich muss einfach über ein paar Sachen mit dir reden und ansonsten spult halt bitte einfach vor, es dauert vielleicht 5 Minuten. Okay, erzähl mir erstmal, um was
So,
es geht.
Spoiler. Wir haben gewarnt. Es geht darum, dass der gute Dr. King Schulz einen besonders impulsanten Beruf nachgeht. Er ist eigentlich vom Beruf Zahnarzt, praktiziert aber seit ein paar Jahren nicht mehr und ist ins Kopfgeldjägergewerbe übergegangen und sucht ein paar Strolche, die praktisch der andere Protagonist Django, gespielt von Jamie Foxx, nur zu gut kennt, weil sie ihn und seine Frau Brunhilde, oder Brunhilda, besser gesagt, im Englischen, ziemlich misshandelt haben. Also Django ist Afroamerikaner und zu der Zeit, wo der Film spielt, Sklave und bewegt sich mit seinem Tross, ich meine, sie sind in Texas unterwegs und sollen so irgendwie zu einer nächsten Plantage gebracht werden von so zwei Henchmen. Und Dr. King Schulz trifft sie und möchte gerne Django erwerben, was aber die beiden Typen ablehnen. Woraufhin Dr. King Schulz, gespielt von Christoph Waltz, einen von den beiden erschießt und von dem anderen das Pferd über den Haufen knallt, woraufhin das Pferd umfällt und dem anderen Typ das Bein bricht, sage ich jetzt mal.
Zerschmettert.
Zerschmettert, das Wort habe ich gesucht.
Zertrümmert, ja.
Ja, daraufhin bezahlt er praktisch noch den aufgerufenen Preis, nimmt den guten Django mit, der sich dann erstmal einkleidet, das Pferd des Toten mitnimmt und schon in dieser ersten Anfangsszene habe ich schon echt Rotz und Wasser geheult vor Lachen, weil es einfach so trocken, dieser Dialog so geil war, wo der Doktor den anderen Sklaven dann erklärt, was sie für Optionen jetzt hätten. Zum Beispiel den guten Mann unterm Pferd vorzuholen und in die nächste Stadt zu bringen, was dann ungefähr, was waren es, 30 Kilometer in diese Richtung ist. Oder ihn von seinem Leid zu erlösen, zu verscharren und sich dann Richtung Norden aufzumachen. Und da ist der Polarstern. Und ich hab so gefeiert, die ersten 5 Minuten schon, und da habe ich gewusst, okay, das wird ein richtig guter Film. Und dann geht ja auch wirklich schweinemäßig erstmal ab vom Pacing her. Es passiert so viel, es passiert so viel Menschliches, es passieren so viele grandiose Dialoge, die eigentlich nur vom Meister persönlich, also Quentin Tarantino, stammen können. Wirklich geil ist. Dann kommt halt so ein bisschen, ja, eine kleine Länge in dem Film, wo es gerade diese Geschichte dann mit Leo DiCaprio als Monsieur. Oh, hilf mir gerade, der Name fällt mir gerade nicht von DiCaprio ein, so eine Rolle. Monsieur.
Calvin Candy.
Ja, Monsieur Candy. Er möchte immer als Monsieur Candy angesprochen werden.
Kann aber kein Französisch sprechen.
Kann aber kein Französisch und er mag es nicht, wenn man da mit ihm Französisch spricht, weil er es ja nicht kann. Und da kriegt er so eine kleine Länge, aber er fängt sich dann spätestens im Herrenhaus von, also auf der Candy, auf ja, Candyland nennt das doch, oder?
Candyland, ja.
Ja, da fängt das sich dann und dann geht's wirklich wie typischer Rache-Western und Tarantino-Style, da geht's dann halt, ja, wie beim Metzger blutig zu.
Auf jeden Fall.
Also persönlich bisher mein Film des Jahres, aber das Jahr hat ja erst angefangen, also da kann ja noch viel kommen.
Auf jeden Fall, also der Film hat halt wirklich richtig viel zu bieten. Jamie Foxx ist für mich ein schwieriger Schauspieler. Ich weiß halt immer nicht so richtig, mit dem was anzufangen. Aber verdammte Scheiße, spielt er da cool, oder? Ich meine, die coolste Szene von ihm, oder mit einer der coolsten Szenen war doch, als er sich selber aussuchen darf, was er anzieht und dann in so einem engen, hellblauen Anzug halt irgendwie lang spaziert.
Mit Rüschenhemd.
Das sieht so super aus, er sucht sich das aus. Und es steht ihm aber auch, ja. Also sieht halt nicht mehr irgendwie wirklich albern aus, sondern es steht ihm verdammt nochmal. Das ist halt echt cool.
Da
Leo
hat mir so
DiCaprio
der, der
kann
ganz kurz,
ich.
da hat mir nämlich dieser Dialog mit der Haushälterin da, die ihm dann auf der Plantage rumführen soll, von Kevin Costner.
Ja.
Da hat mir so, wer hat dich denn Master in diesen Anzug gesteckt? Nein, ich bin ein freier Mann. Ich habe mir das selber rausgesucht. Bist du dir da sicher? Das
Ja.
ist so geil.
Definitiv. Was wollte ich gerade sagen?
Ja, du warst bei Leo
Achso,
DiCaprio.
ich wollte gerne mal die Schauspieler so durchgehen. Also, Christoph Waltz, ist es halt einfach mal. Er ist halt auf die Rolle halt genau draufgeschrieben und er spielt die halt perfekt und das macht ihm auch kein anderer nach. Das ist halt einfach so. Die Sache ist bloß, er muss aufpassen, dass er nicht immer dieselbe Rolle spielt, weil die schon grundsätzlich ähnlich ist zu den Rollen, die er bei Tarantino vorher gespielt hat. Und er läuft ein bisschen Gefahr, dass er halt so in dieses Bild halt reingedrückt wird, finde ich. Leonardo DiCaprio spielt halt sehr gut. Er hat ja gesagt, das ist jetzt der dritte Film irgendwie in 2 Jahren. Und deswegen macht er jetzt eine längere Pause und beschäftigt sich nur noch mit der Umwelt und versucht da Leuten zu helfen. Ich finde, man sieht ein bisschen, dass er abgearbeitet ist in dem Film. Das war dann etwas in der
Komisch.
Liste.
Komisch, weil
Spielt.
er hat jetzt doch erst den großen Gatsby doch erst abgedreht. Der kommt ja jetzt auch demnächst ins Kino.
Richtig, das war dann noch mit der letzte. Also danach war es das jetzt erstmal. Er hat gesagt, er hat keine Lust mehr, er ist aufgebraucht. Sei es drum. Samuel L. Jackson, alter Schwede. Ich habe ihn gehasst in dem.
Er hat es auch selber im Interview gesagt, er spielt den meistgehassten Schwarzen, den man sich vorstellen kann. Und das hat er auch echt hinbekommen.
Oh, diese Großaufnahme, als die nach Dings da kommen, zu Candyland und wir ihn sehen und dieser alte, verbitterte Blick. Oh, ist traumhaft. Also war richtig gut, hat mir richtig gefallen. Pass auf, Lieblingsszene von mir, ja. Das ist ja doch der Spoiler. Jonah Hill hat einen Gastauftritt. Da geht es so darum, dass halt irgendwie mehrere Leute halt hinter den beiden her sind und halt den Zahnarztwagen ausräuchern wollen, die halt umbringen wollen. Und da haben sie vorher ein kurzes Meeting und ziehen sich halt so ein Kapuzen über den Kopf und schneiden sich Löcher rein. Also halt Ku Klux Klan-mäßig, ne? So wie die entstanden sind, könnte man fast meinen. Und dann diskutieren sie halt, weil sie nichts sehen durch diese scheiß Öffnungen. Und diskutieren halt dann rum, und derjenige, der das gemacht hat, oder dessen Frau das gemacht hat, der regt sich halt auf, dass nie wieder werde ich meiner Frau zugucken, wie sie 30 Kapuzen macht. Und danach sagt einer, nee, um Gottes Willen, wir haben ja bloß gesagt, dass man es besser machen kann, aber es war trotzdem super und die streiten sich halt darüber um das Thema und das ist einfach so göttlich. Und ich liebe diese Szene, also ich habe da wirklich Tränen gelacht.
Es ist so menschlich einfach, was da passiert. Dieses typische, ein Haufen Leute, die eigentlich was Böses vorhaben, unterhalten sich und irgendwie ist es diese Situationskomik gegeben. Gerade wo der Dicke auf dem Pferd dann so an dem Loch rumpopeln und so, ich hab's schlimmer gemacht. Da bin ich echt zusammengebrochen. Das war so trocken, so ganz natürlich, so der popelt da rum. Oh, ich hab's schlimmer gemacht.
Aber Jonah Hill ist endlich wieder dick. Nicht gut.
Ja, hat sich extra für die Rolle nochmal 30 Kilo angefressen. Ah.
Er hat einfach keinen Brad Pitt mehr, der einen Arsch tritt.
Oh,
Aber sei
also
es
die
drum.
hat mir aber auch ziemlich gut gefallen, die Szene. Die war
Ja.
einfach, ist einfach so aus dem Leben gegriffen war auch. Und man nimmt halt hier praktisch diese ganzen Hillbillies, also wir könnten das ja, die ganzen Südstaaten-Typen, die noch heute noch der Union hinterher, ja, ich glaube Union, nee, anders, Konföderation hinterher trauern, nimmt man halt so perfekt auf den Arm. Also.
Ja, definitiv. Also für mich, Django ist einer der besten Filme, die halt auch nominiert sind. Aber für mich trotzdem nicht derjenige, welcher der den Oscar kriegen wird, in meinen Augen. Ich glaube nicht. Also ich finde es halt schade, dass Quentin Tarantino nicht nominiert ist für den besten Regisseur. Weil das hätte er sich verdient. Aber für den besten Film wird es, glaube ich, trotzdem nicht reichen. Was denkst du?
Ich glaub's leider auch nicht. Also persönlich, klar, das wäre ein Kandidat, wo ich sagen würde, ja klar, gib dem den Oscar, der Film ist super, der hat auch viele Leute ins Kino gebracht, aber das ist kein Academy-Film. Da können die Schauspieler im Einzelfall ziemlich gut sein, aber da das Thema zum einen für die Amis so ein bisschen, ja, sagen wir mal auch Vergangenheitsbewältigung ist, und zum anderen halt scheiße blutig ist es halt kein Film, der von der Academy ausgezeichnet wird, ist leider so. Also man kann mit Blut und Gewalt kriegt man selten einen Oscar.
Es sei denn, es wird Bin Laden getötet. Dann
Es sei
vielleicht.
denn, ja, es sei denn, es wird der Top-Terrorist getötet.
Gut. Dann bist du jetzt sozusagen fast raus aus dem Rennen, über die Filme zu reden. Wir haben jetzt auch noch 1, 2, 3, 4, 5 auf der Liste. Ich würde das mal so ein bisschen relativ schneller abklappern, weil ich finde, nicht alle sind wirklich nennenswert. Ich fange mit Liebe an, den ich nicht gesehen habe. Man kann sehr überrascht sein. Michael Haneke, der Österreicher, hat den Film geschrieben und Regie geführt. Das ist eine deutsch-österreichisch-französische Koproduktion. Und das ist wirklich eine Besonderheit, dass der Film bei besten ausländischen Filmen und bei allgemein bester Film halt auftaucht. Also sowas gab es halt ganz, ganz selten. Und das bedeutet schon was. Und das finde ich auch schön im Grunde halt, ne, weil das halt auch ein bisschen so europäische Kunst mal anerkannt wird wieder. Im Grunde, es geht darum, ein altes Rentnerpärchen, sind beide Musikprofession oder warte, ich muss mal ganz genau gucken, wie ich das schimpft, was die waren. Ja, Musikprofessoren im Ruhestand sind um die 80 Jahre alt und sie haben eine Tochter. Und die Frau hat einen Schlaganfall und wird halt dadurch geistig und körperlich beeinträchtigt und der Verfall geht halt los und man sieht halt dann auf dramatische Weise, was halt so in dieser Beziehung zwischen den beiden älteren Menschen passiert und in der Beziehung mit der Tochter. Und der Mann flüchtet sich halt immer mehr in Tagträume, als dass halt noch alles gut war. Und es scheint da halt ziemlich auf die Psyche zu gehen und wahrscheinlich wird der Film ziemlich berühren, weil es halt sehr ehrlich dargestellt sein soll. Ich denke, mehr gibt es von meiner Seite darüber auch nicht zu sagen. Hast du irgendwas zu dem Film zu sagen an sich?
Also das wäre so ein Film, den würde ich mir jetzt per se nicht anschauen, wenn ich nicht irgendwie müsste, weil meine Freundin den gucken wollen würde oder weil das Magazin sagen würde, du musst da rein und den angucken. Dann, ja, dann müsste ich ihn mir anschauen. Aber so von mir aus würde ich mir den nicht angucken, weil das ist sehr harter, starker Stoff. So ein richtiges Drama, richtig schwere Kost. Ich finde es zwar schön, dass es hier aus Europa kommt und auch gleich so gesehen für den besten Film und für europäischen oder ausländischen Film nominiert ist. Da sage ich mal, ausländischer Film, bitte gewinnen. Wichtig, gut, Prestige. Als bester Film, dann wäre es wieder so ein Klischee-Film, wo man dann sagt, ja, dann nimmt die Academy ja nur, weil das wieder so ein Kunstfilm ist mit so ganz, ganz krassem, schweren Thema, wo es dann halt wieder um so eine Geschichte geht. Also. Nee, das, also als bester Film würde ich ihn jetzt nicht sehen wollen.
Ich auch nicht. Davon abgesehen freue ich mich aber auf den Film, weil einfach Movie Pilot, ich weiß nicht, ob die Seite dir was sagt, da habe ich 1032 Filme bewertet, die ich gesehen habe. Sind bei weitem noch nicht alle, aber schon mal ein großer Teil. Und danach schlägt es dir vor, anhand dessen, wie du andere Filme bewertet hast, wie du den Film einschätzen würdest, ja. Das habe ich ziemlich cool aufgebaut. Und da sagt es mir, ich würde dem Film eine 9,0 geben. Und das ist echt krass, das ist echt gut. Also, bin ich überrascht, dass er mir das vorschlägt. Und ich muss ehrlich sagen, ich mag halt solche krassen Dramen und Melodramen, weil das Leben ist halt mehr Melodram als Komödie, weißt du? Von daher finde ich das eigentlich ganz cool, so ein bisschen sowas Menschliches zu sehen. Und deswegen freue ich mich, wenn ich den Film mal sehen kann. Läuft halt leider bei uns hier nicht im Kino. Also muss ich ein bisschen warten, bis auf DVD rauskommt, was ja ein bisschen schneller gehen wird als bei dem Rest. Ich schätze den seine Chancen hier auch nicht gut ein, aber dadurch, dass er halt in den beiden Kategorien nominiert ist, ist die Chance, dass er halt bester ausländischer Film ist, eigentlich schon zu 90% gegeben. Weil was soll besser sein? Wenn ein anderer besser wäre, dann wäre er auch nominiert für den besten Film, weißt du? Also eigentlich muss er den gewinnen und das würde ich noch gönnen und das wäre schön, aber das reicht. Ohne ihn gesehen zu haben. Also es kann auch sein, dass ich in 2 Monaten, wenn ich ihn gesehen habe, dann sage so, alter Scheiße, der Film hätte eigentlich gewinnen müssen, der ist so gut. Aber zum jetzigen Stand, ihn nicht gesehen zu haben, ja, nein.
Nüchtern gehe ich konform mit dir.
So, jetzt kommt ein Film, Beast of the South and Wild. Hat mir auch ganz schwer getan mit dem Film. Ich habe ihn auf Englisch gesehen. Und ich habe mal das Presse-DVD da gehabt. Und finde ihn. Es ist halt am Ende der Welt, es sind Slums, da lebt halt ein Mann mit seiner Tochter. Die Tochter ist im Grunde die Hauptdarstellerin von dem Film. Und ja, es geht halt eigentlich darum, wie die halt miteinander leben und was halt passiert. Dann kommt auf einmal eine Flut und die müssen halt flüchten und kämpfen halt ums Überleben und alles wird halt irgendwie in Anführungszeichen Schwand. Und dieses Zwischenmenschliche zwischen dem Mädchen und ihrem Vater und dem Mädchen und anderen Leuten und wie sie halt allein auch klarkommt und so, ist halt ziemlich, wie soll ich sagen, ist schon ziemlich berührend und schön. Aber ich muss ehrlich sagen, Mir hat immer irgendwie was gefehlt. Es war immer irgendwas, wo ich dachte so, ja, hat mich ein bisschen mehr an eine Doku erinnert, stellenweise. Ich dachte halt so, kleine Mädchen, Respekt vor. Ich glaube, sie ist erst 6 Jahre alt, aber das gucke ich gleich nochmal nach. 2030 geboren. Na gut, okay, ist doch schon 10, aber wurde ja schon abgedreht letztes Jahr. Also von daher war sie da. Es wirkt auf jeden Fall trotzdem viel jünger, finde ich. Spielt gut, ohne Frage. Für das Alter echt gut, aber kein Film, der mich jetzt wirklich bewegt hat. Und für mich wirklich auch nie relevant, den nominiert zu haben bei den Oscars. Also gibt es Filme, komme ich dann später nochmal drauf zurück. Die hätte ich letztes Jahr viel besser eingeschätzt und wundere mich, warum die nicht nominiert sind, aber sei es drum. Ja, es gibt bestimmt Leute, die den gut finden. Ich fand ihn nicht super. Was hast du drüber gesehen?
Gar nichts. Ich habe, bis du mir die Moviepilot-Seite gelinkt hattest, habe ich nicht mal gewusst, dass dieser Film nominiert ist. Und ich kann mir gar nichts darunter vorstellen. Ich hätte es eher gedacht, dass das jetzt irgendwie so ein Wohlfühl, Fantasy-Film mit kleinen Mädchen, was so Abenteuer in der Ferne erlebt. So, wenn ich mir das Plakat angucke und wenn ich mir halt die Hauptdarstellerin angucke,
Ja, ein
das
bisschen
die
Fantasy ist es ja auch. Hat dann später auch mal zu tun nach der Flut mit so einer Art Wildschwein. Aber ich weiß nicht, es ist halt, ich stehe übelst auf Fantasy, nee, und auf Sci-Fi, aber das ist halt zu wenig so und das ist, kannst du dir echt nicht erklären. So, kennst du französische Filme auf Arte mit Untertitel, wo 70% scheiße sind und 30% gut sind? Das ist so die Grauzone dazwischen, nur auf Englisch. So habe ich ihn empfunden, weißt du, es ist halt, ja, es ist halt sehr subjektiv, es ist halt wirklich bloß meine Meinung und für mich war der Film halt wirklich nichts. Und fand ihn halt auch wirklich ein bisschen so irgendwie schwer bedrückend. Aber gut, wird gar
Nee,
nicht
also
weiter.
muss ich mich komplett rausnehmen bei dem Film. Ich kann dazu gar nichts sagen. Ich würde nicht mal, also das gehört auch so in die Kategorie, würde ich mir niemals freiwillig anschauen wollen.
Ja, also ich habe mich echt schwer getan. Aber ja, aufgeschissen. Aber weiter. Zu einem Mann, der für mich einer der typischsten Amerikaner ist, die es überhaupt gibt, das ist Ben Affleck. Seitdem er auf dem Regiestuhl sitzt, mag ich ihn eigentlich noch mehr. Ist halt so dieser typische amerikanische Pearl-Harbor-Gesicht und trotzdem beweist er halt in vielen Sachen halt, dass er trotzdem mehr ist und das finde ich halt schön. Wie zum Beispiel bei seinem ersten Film, den er gedreht hat, The Town. Der war wirklich, das war ein perfekter Action-Thriller oder mehr Action-Film, da ist ein bisschen Drama mit drin. Er war perfekt inszeniert, war super gespielt, die Schauspieler waren geil und war spannend ohne Ende. Und da war ich echt überzeugt, dachte so, krass, also Ben Affleck jetzt auf dem Regiestuhl spielt die Hauptrolle und es kommt was raus. Das fand ich gut. Deswegen war jetzt bei Argo natürlich mein Augenmerk da groß drauf, weil ich dachte so, okay, mal gucken, ob er so halt seine Form weiterführt. Und ich muss sagen, es ist halt anders, ne? Argo spielt halt 79 und es sieht halt alles ein bisschen alt aus. Ben Affleck hat eine Frisur, die halt meiner Meinung nach nicht zu ihm passt. Und es geht
Es
darum, dass.
sieht
Was?
aus wie G Steve Jobs, wo er noch Haare hatte.
Ja, ein bisschen, oder? Ein bisschen
Ja,
erinnert mich
schon.
auch dran so. Auf jeden Fall geht es im Grunde darum, dass 6 Diplomaten halt in Iran sind und so ist halt eine Revolution bricht das aus und die waren halt in der Botschaft halt besetzt. Und Ben Affleck hat dafür zuständig, in seiner Abteilung die dort rauszuholen. Die hat irgendwie rauszuschmuggeln. Und das ist so eine wahre Begebenheit. Und er inszeniert das halt so, weil er halt Leute beim Film kennt in Hollywood, dass die halt einen Film drehen. So ein bisschen Sci-Fi, erinnert ein bisschen Star Wars. Und die machen halt ein komplettes Konzept dafür, machen Poster, Videos, Werbeanzeigen überall. Und dann fliegt er halt runter und die fahren halt immer zusammen rum, damit die halt gesehen werden als Gruppe. Und dann erzählt er halt Behörden, dass es halt seine Filmcrew ist. Man ist die ganze Zeit am Bammeln halt, schaffen sie es nicht, kommt sowas halt raus oder nicht, werden sie entdeckt. Mir war die Geschichte halt auch null geläufig und ich wusste halt auch nicht, was passiert. Das will ich jetzt nicht spoilern. Auf jeden Fall komplett anders. Also ich dachte halt auch so, da wird sie jetzt festlegen auf dieses Action-Ding. Ein bisschen Twists und so, aber es ist komplett ein anderer Film als The Town. Sehr ernst zu nehmen, sehr gut gespielt. Nicht nur von Ben Affleck, auch vom Rest. Ich bin wirklich überrascht gewesen. Für mich nicht der beste Film, aber auf jeden Fall richtig solide und kann ich nur jedem empfehlen. Es gibt ihn übrigens auch schon auf DVD. Kostet irgendwie 10 €, 14 €, irgendwie sowas da drehe. Kann man sich auf jeden Fall geben.
Ja, da werde ich mal definitiv mal auf Rebuy mal gucken, weil der hat mich schon, wo lief, interessiert. Den hätte ich jetzt, das wäre für mich so ein bisschen so ein Filler-Film gewesen, zwischen Blockbuster, wo ich zu der Zeit hätte gucken wollen, weil so ein richtig schöner Thriller, dagegen habe ich nichts. Und Ben Affleck kann's. Er kann das sogar ziemlich gut und die Story hat mich auch echt angesprochen. Ich habe halt nur zu der Zeit, entweder lief was Besseres oder es ist einfach an der Zeit gescheitert, sonst hätte ich mir den auch angeguckt, weil so an und für sich hätte er mich interessiert, weil ich fand das Thema sehr spannend und das auch der schon alleine der Trailer hat da schon echt viel Lust auf mehr gemacht, sage ich jetzt mal.
Ja, wir wohnen so weit voneinander weg. Das ist halt schade.
Ja, noch ist das Beamen nicht erfunden.
Noch nicht, nein. Ja, wie gesagt, ist halt ein guter Film, hat Spaß gemacht. Würden auch eine 8 geben von 10. Ist für mich aber nicht der beste Film.
Nö,
Okay.
ich glaube, dass der hat dann mit seiner Nominierung hat er schon echt einiges an Aufregungen gesorgt. Also das, ich glaube schon, der nicht umsonst ist er auf der Liste.
Ja. Jetzt haben wir schon eine Stunde weg und es fehlen noch zwei Filme beim besten Film. Aber dann haben wir den Großteil schon geschafft, liebe Hörer. Der nächste Film, über den ich reden möchte, ist Lincoln. Ich muss ehrlich sagen, ich stehe auf Filme, die. Generell Filme, die 2 Stunden gehen. Eigentlich gehen alle Filme 2 Stunden zurzeit. Ne? Es ist halt nichts, ist irgendwie kürzer gedreht. Finde ich gut, finde ich schön, weil da kann man sich richtig fallen lassen, wenn der Content stimmt. Und ich mag auch Filme, die ruhig sind, weißt du? Solange halt wirklich die Stimmung halt passt. Es gibt so zum Beispiel The Big Crash, das geht um Börse und so. Und das ist ein komplett ruhiger Film und da geht auch 2 Stunden und da passiert nicht viel, aber der ist so cool gemacht und das verstehe ich halt. Die Politikfilme sowieso, wenn ich zum Beispiel und Nixon den Film mir angucke, den könnte ich 1000 Mal sehen. Der ist so geil, weil er einfach ruhig ist, Geschichte erzählt, man lernt noch was und mit Herzblut gespielt wird. Und genau in diese Kategorie haut halt Lincoln rein. Es geht halt um Abraham Lincoln, den damals den Präsidenten der Vereinigten Staaten.
Der
Und das
16. Präsident der Vereinigten Staaten.
der 16., der sein großes Ziel damals erreicht hat, nämlich die Sklaverei abzuschaffen. Er war ein großer Verfechter davon. Wir haben letztes Jahr halt noch Abraham Lincoln Vampire Killer gesehen, als nicht ernstzunehmende Sache. Wahrscheinlich war das gerade in Amerika wieder so ein bisschen innen wieder ein Thema zu wählen, der halt ein bisschen runtergemacht wurde, den ich aber spektakulär geil fand. Also wenn du mal irgendwie so ein bisschen abschalten willst, nie nachdenken willst, ist der Film perfekt. Also er sieht gut aus und macht halt echt Spaß, ne? Nur
Ich
mal
habe
als Tipp.
den erst jetzt am Sonntag gesehen, ich habe mir
Ach
reviewed
so.
fürs Magazin, deswegen
Ach
weiß ich
so.
noch ziemlich genau, was da passiert.
Und fandst du ihn gut?
Ich fand ihn in Ordnung. Also ich habe den so ein bisschen in die Blade-Ecke mal reingestellt und ja, er war okay. Ich hätte jetzt dafür im Kino eventuell kein Geld für
Nein,
ausgegeben, aber auf
um Gottes
DVD ist
Willen.
er okay.
Nein, nein, fürs Kino auf keinen Fall. Aber ich meine halt so, es ist halt mehr als Trash, das würde ich halt eigentlich denken. In meinen Augen.
Nee, so
Weißt
Richtung Blade habe ich den mal
du? Ja.
eingeordnet.
Also ich fand ihn halt ganz cool. So, aber jetzt gehen wir zu Lincoln. Das ist halt so das Pendant dazu, was halt ernstzunehmender ist, was halt wirklich Geschichte vermittelt. Und es geht um die Zeit halt nach dem großen Bürgerkrieg. Es sind noch ein bisschen Kämpfe mit den Südstaaten, die ja durchgedrückt werden müssen und Abraham Lincoln will halt die Sklaverei abschaffen und Land ist halt getrennt in zwei Meinungen, Republikaner und die Demokraten und die debattieren halt darüber und er stellt halt einen Antrag und darum geht es im Grunde. Nur darum geht's, wie die Menschen halt denken und wie die halt ticken und wie die halt argumentieren, warum man das halt machen sollte und warum nicht, wie sie sich empören, wenn es dann heißt, okay, wenn wir die Sklaverei abschaffen, dürfen sie am Ende auch noch wählen. Wer will schon, dass schwarze Männer wählen? Oder am Ende dürfen sogar Frauen wählen. Das ist echt krass, wenn man sich halt das vor Augen hält, was ist passiert seit damals bis jetzt. Und der Film spielt bis zur Ermordung von Lincoln. Und was den Film wirklich ausmacht und was ein richtig grandios macht, für mich einer der besten Filme von 2012, ist einfach die Arbeit von dem Hauptdarsteller. Es ist verdammt nochmal geil, wie Daniel Day-Lewis dort den Lincoln spielt. Er hat immer eine Anekdote, die halt wirklich die meisten Sachen, die dort erzählt werden, die er, wie halt Lincoln, der hat halt irgendwie viele Geschichten erzählt. Sachen, um halt Leuten eine Sache nahe zu bringen, hat eine Geschichte erzählt, die was, glaube ich, mit dem Thema zu tun hat, wenn es zum Beispiel um Ehre ging oder so. Die Leute es verstehen und es kam dann auch öfters mal so ein Kommentar von seinen Beratern, die gesagt haben, oh nee, bitte keine Geschichte. Aber er hat sie trotzdem erzählt und hat es so schön rübergebracht und es war immer so lehrhaft, weißt du? Es war halt irgendwie richtig, richtig viel Content drin. Und wie seine Beziehung war mit seiner Frau, weil sein Sohn ist ja damals gestorben und so und sie trauert halt und er trauert und er stellt aber die Frau halt nicht runter auf eine Stufe halt, wie die anderen das machen, sondern sie ist eigentlich Seite an Seite mit sich. Und diesen Kampf, den er dort führt, der eigentlich lobenswerter ist als jeder andere, ist perfekt inszeniert. Steven Spielberg, wirklich gute Leistung gemacht. Tommy Lee Jones, finde ich, geht etwas unterspielt gut, aber ist okay. Ich habe schon bessere Sachen gesehen. Aber Daniel Day-Lewis, verdammte Scheiße, ist nicht ohne Grund nominiert für die beste Hauptdarstellerrolle. Und für mich einer der besten Filme.
Ja, da, ich habe mir schon halbe gedacht, dass ich, das ist jetzt nämlich auch mein persönlicher Tipp, wo ich jetzt sagen würde für den besten Film, dass den Lincoln bekommen wird. Das Thema ist, es ist ein amerikanischer Präsident, es ist ein wichtiger amerikanischer Präsident, es ist der wichtigste Teil seines Lebens, der hier verfilmt wurde. Das sind so, ist der Stoff, wo man dann sagt, den Film können wir den Oscar geben. Und
Er
da
sieht vor
würde
allen
ich
Dingen auch
auch.
so aus, ne? Die Maske ist
Ja.
so gut, er sieht so aus, das ist grandios.
Darum, ich glaube auch, das wird ein Film werden, der wird abräumen am Sonntagnacht. Der wird abräumen, weil der ist. Ich habe ihn nicht gesehen, ich hätte ihn gern gesehen. Ich mag das Thema. Ich habe mir auch damals, zu einer Zeit, wo eigentlich kein Schwein dafür interessiert hat, habe ich mir auch echt Gettysburg angeguckt. Also den Film 3 Stunden, echte Gefühle. Ich bin der Beste. Und schon alleine wie Gettysburg aufgebaut war, was ja wirklich die große Schlacht in dieser Zeit war. Wo es dann entschieden worden ist, ob hier die Südstaaten oder die Nordstaaten gewinnen, da haut es in die Kerbe. Deswegen hätte ich ihn auch echt vorher gern gesehen und einfach mal noch dieses, was passiert drumrum, was nicht nur diese wichtigen Schlachten, die da so gewonnen werden mussten, um den Süden zurückzudrängen, sondern was passiert so drumrum, was sind die politischen Verwicklungen, mit wem muss er sich anlegen, wer ist für ihn, wer ist gegen ihn, wer will ihm eigentlich hintenrum ans Leder? Das hätte mich echt interessiert. Aber es ist halt ein Charakterfilm, es ist halt die Geschichte eines Mannes, die wird erzählt von einem sehr guten Schauspieler. Ich mag Daniel Day-Lewis als Schauspieler, er ist echt gut. Und ich sag, das wäre ein verdienter bester Film dieses Jahr.
Ich kann dir Erleichterung bringen. Der Film ist kein Kinofilm. Der Film hat so viel Content, dass es gut ist, den nicht im Kino zu sehen, weil du halt immer im Kino irgendwie Geräusche hast und Idioten hast und es gibt auch Stellen, in denen du halt schmunzelst und ein bisschen lachst, weißt du, und es gibt halt Leute, die halt dann mehr lachen und du verstehst halt die Hälfte ja nicht. Deswegen, das ist ein Film für zu Hause. Freu dich, wenn die DVD rauskommt und gucken dann ganz in Ruhe.
Das werde ich auch tun, weil ich glaube, bin auch echt froh, dass ich jetzt zum Beispiel der King's Speech nicht im Kino gesehen habe, sondern erst auf DVD. Weil ich
Ja.
glaube, ich meine, der Film wäre im Kino auch untergegangen. Wenn du einfach hier diese spontanen Lacher hättest und du kriegst da nicht das nächste Wort mit, was der Doktor oder halt, was seine Majestät dann daraufhin sagt, dann hätte ich das echt bereut. Deswegen freue ich mich, dass ich zum Beispiel auf solchen Filme mir lieber auch zu Hause angucke, anstatt im Kino.
Ja, definitiv. So, kommen wir zum letzten Film, Life of Pi. Spruch mit Tiger. Du sagtest, in meinem Freundeskreis haben die Leute gesagt, der Film ist nicht so doll. Richtiger O-Ton?
Das passt. Ich habe nicht viel Positives über diesen Film gehört.
Ich habe zum ersten Mal von dem Film mitbekommen, da saß ich in einem Kino, in einem kleinen Kino, in einer ganz kleinen Stadt. Da habe ich einen Hobbit gesehen und dachte so, wow, optisch sieht er echt geil aus. Aber, indischer Film, Tiger, weiß nicht so richtig, ne? So habe ich mir ein Herz gefasst, habe gesagt, ich habe meine Oscar-Mission. Und es gibt sicherlich Leute, die es auch vielleicht interessieren wird. Also von daher gucken wir an. So, der Film geht los, man sieht Tiere im Dschungel laufen und ich dachte mir so, the fuck, Alter, was ist das jetzt? So, hatte schon keine Lust eigentlich drauf, so auf dieses Szenario. Und dann fängt man an zu sehen, der Hauptdarsteller ist halt erwachsen. Und heißt übrigens Piscine Molitor Patel. Und wird dann Pi genannt, deswegen Life of Pi. Und in Dings, in Autor kommt zu ihm und redet mit ihm über seine Lebensgeschichte, die irgendwie erfahren ist. Und dann reden sie ganz normal erstmal, wie es dazu kam, dass er den Namen halt bekommen hat und ob er da gehänselt wurde in der Schule, weil es ja Pissin wegen Pisse Abwertungen gab. Und das ist echt schön gemacht. Also ich war da echt sehr überrascht auf einmal so nach einer Viertelstunde so dachte ich so, okay, cool. Das ist echt schön gemacht. Das ist halt so wie die fabelhafte Welt der Amelie, so Rückblenden, die halt so die Geschichte halt erzählen, spaßig sind und Humor haben, aber trotzdem Geist. Und dann geht's halt weiter und du merkst jetzt auf einmal, dass der Film unendlich viel zu erzählen hat und sehr, sehr philosophisch daherkommt. Es geht halt dann, er wird halt gefragt, welche Religion er, also welchen Gott er halt anbetet als Inder. Und er sagt halt, alle. Er erzählt halt dann, wie er mit den einzelnen Religionen als Junge in Berührung kam und sich nie entscheiden konnte, weil alle ihre Vorteile haben und er irgendwo Parallelen erkannte und hat halt so seine Phasen gehabt, in denen er halt Christ war, dann war er halt Muslim. Es fand halt alles irgendwie interessant, aber für ihn stand halt fest, es gibt einen Gott und der kann halt auf verschiedene Arten und Weisen zu ihm beten. Ich muss dazu sagen, ich bin Atheist und ich glaube nicht an sowas, ich glaube an die Wissenschaft. Aber es war halt trotzdem dieses Gefühl, wie er halt damit umgeht und so, war echt super inszeniert. Und dann geht die Hauptgeschichte los. Und zwar ist es so, dass der Vater halt einen Zoo hat und die haben halt einen Tiger und können sich das nicht mehr leisten und der verkauft halt die Tiere. Und sie sind auf dem Schiff und wie die meisten Inder ist er halt auch Vegetarier und dann sind sie halt in der Küche und da ist Gerard Depardieu ist der Koch und er sagt halt, der hat gern was Vegetarisches und der rastet aus und schmeißt dort irgendwas auf den Teller und sagt, dann macht ihr halt das Fleisch nicht drauf, kriegt halt bloß Soße und Reis. War echt cool gemacht, also es war echt sehr, sehr charakteristisch und da spielt wirklich bis kurz mit, aber es ist echt cool gewesen. Und dann auf einmal ist ein bisschen Sturm und Pi geht halt auf die Schiffsbrücke und guckt sich das halt alles an, bis der Sturm heftiger wird und das Schiff halt zu sinken droht. Und er kann halt noch in den Rettungsboot springen und leider niemanden retten. Und man sieht halt bloß, wie der Sturm halt weitergeht und irgendwo dann auf dem Meer ist er halt zu Ende. Und man sieht halt ein Pi auf dem Boot. Und auf einmal liegt dort halt ein Zebra verletzt vorne an der, wie nennt man Reling? Wie nennt man das Bug?
Ja, Bug und
Keine
Heck.
Ahnung. Auf einer
Also vorne
Seite
und
halt
hinten.
in einem Rettungsboot halt hinten, würde ich sagen, liegt da halt ein verletztes Zebra. Daneben sitzt eine Hyäne. Und ein Affe ist mit also ein Schimpanse ist auf dem weiblicher auf dem Boot. Und es passiert relativ schnell, das Zebra ist halt verletzt und die Hyäne greift halt das Zebra an und tötet das. Und danach vergreift sich die Hyäne, kämpft halt mit dem Affen und der Affe wehrt sich und die Hyäne bringt es aber trotzdem noch fertig, halt den Affen zu töten. Und mit einem Mal kommt halt auf so einen abgedeckten Teil von diesem Rettungsboot, wo halt die Plane früher war, der Tiger rausgestürmt und tötet halt die Hyäne. Und auf einmal sieht er halt den Jungen und die beiden müssen halt miteinander agieren, ne? Und der Tiger ist die ganze Zeit aggressiv. Und versucht halt dort so, ist halt sein Revier und er will das halt reinigen und bis sie halt feststellen, dass er halt wieder in derselben Situation sitzen. Er baut sich halt so ein Rettungsboot, mit dem er halt noch außerhalb des Rettungsbootes halt schwimmt, damit er ein bisschen Abstand hat von dem Tiger. Er schreibt sich halt alles auf in ein kleines Heft und hat halt noch ein Buch gefunden und Sachen halt, die alles da drin waren, wenn man halt im Rettungsboot sitzt, mit dem er halt versucht, irgendwie klarzukommen und zu überleben. Man hat dazwischen übelst viel bildgewaltige Sachen, wenn halt Nacht ist und dort halt Delfine zu sehen sind, Wale zu sehen sind, ein Sturm ist. Das sieht immer schön aus. Und man lernt halt dieses zwischen Tier und Mensch, dieses Agieren, wie die halt miteinander versuchen klarzukommen. Und das Krasseste in der ganzen Sache ist, dass der Tiger komplett animiert ist. Und ich habe es erst danach gelesen und ich war übelst geflasht, weil ich dachte so, der Fuck, ich dachte, die ganze Zeit ist echt ein echter Tiger, ne? Und wenn ich mir überlege, wie gut Planet der Affen letztes Jahr aussah, auch vor 2 Jahren, vor 1,5 Jahren knapp, und das war schon gut, und jetzt diesen Tiger sehe, das sind Welten. Dieser Tiger sieht richtig, richtig gut aus, das finde ich respektabel. Das wurde nur eigentlich in einem kleinen Studio mit Bluescreen gedreht, und es wirkt halt ganz anders, es wirkt halt wirklich alles richtig echt, die Effekte sind schön. Und alle, die halt irgendwie Lust haben auf diesen Film, das Ende ist der absolute Hammer. Also, ich hatte wirklich Tränen in den Augen, ich war verwirrt. ich hatte wirklich lange dann drüber nachzudenken gebraucht und für mich ist dieser Film der Film, der den Oscar verdient hat. Ohne Scheiß, Alter, der ist so tiefgründig und so schön und ich weiß nicht, also das ist einfach, er hat halt den meisten Content von allen, hat eine super schauspielerische Leistung. Du musst mal sehen, dass der Junge die ganze Zeit, wenn er auf anderthalb Stunden auf diesem Boot spielt, ja, immer alleine ist. Da ist kein Tiger, deshalb ist dann später reingefutzt worden und er spielt trotzdem mit ihm und das ist halt so cool und das ist echt respektabel und für mich ist das der beste Film halt.
Nee, das ist absolut nicht mein Genre. Und auch schon, wo ich die Trailer gesehen habe und mich mal nach links und rechts umgedreht hat und so, wollt ihr den sehen? Alle so, nee, nee. Macht mich, berührt mich nicht, macht mich nicht an. Und es ist auch nicht das Genre. Klar, ich habe auch schon sehr viel Kontroverses gehört. Die einen sagen, ja, ein Typ auf dem Meer mit einem Tiger und anderthalb Stunden Tiger-Action mit Mann auf Boot. Und andere sagen halt auch wie du, tiefgründig und religiös und bildgewaltig. Und ja, das ist so, da geht es so ein bisschen hin und her. Und man zieht sich auch so seine Erkenntnis praktisch aus dem Film raus. Aber ich weiß nicht so recht, ich tue mir da schwer.
Wie gesagt, ich habe ja auch so gedacht, bevor ich ihn gesehen habe. Dachte so, oh, naja, Und dann habe ich ihn geguckt und ich war komplett weggeflasht und das ist für mich der beste Film. Das hat halt seinen Grund. Also ich würde dir raten, überwinde es, gucken wir an. Du wirst nicht enttäuscht sein. Werde ich mit dir. Ich meine, er hatte IMDb eine 8,2 gekriegt. Das bedeutet viel. IMDb ist immer ziemlich schwierig, die Community und ja. Fassen wir nochmal zusammen. Von den gesehenen Filmen, von den nominierten Filmen, Silver Linings, Zero Dark Thirty, Lincoln, Les Miserables, Life of Pi, Liebe, Django Unchained, Argo und Beasts of the Southern Wild. Meine Meinung, dass Life of Pi gewinnen sollte. Du sagst?
Ich sage Lincoln.
Du sagst Lincoln. Und ich gehe davon aus, dass gewinnen wird. Ich denke, es wird sich entscheiden zwischen Lincoln und Silver Linings. Ich würde das wirklich so einschätzen, dass die Academy einen von den beiden und dann wahrscheinlich aber Lincoln wählt. Was ich aber, womit ich auch komplett leben kann.
Jo, gehe ich mal konform. Also die anderen Filme sind einfach zu speziell, sage ich mal, oder zu klischeehaft, dass man dann sagen könnte, das ist ja typisch Academy, dass sie den
Ja.
nehmen. Das ist so ein schöner Mittelweg. Da kann man dann auch sagen, ja, geht in Ordnung.
So. Jetzt haben wir den Hauptteil geschafft. Ab jetzt wird es nur noch relativ easy. Gehen wir mal weiter. Beste Hauptdarstellerin. Wir haben nominiert Jessica Chastain für Zero Dark Thirty. Wir haben Jennifer Lawrence für Silver Linings. Wir haben Emmanuelle Riva für Liebe. Wir haben, oh Gottes Willen, Guentane Wallis für Beast of the Southern Wild, das kleine Mädchen. Und wir haben Naomi Watts für The Impossible. Für alle, die es halt logischerweise noch nicht kennt, Impossible ist ein Film, da geht es um den Tsunami. Das ist eine wahre Begebenheit. Wird dargestellt aus einer Familie. Naomi Watts ist halt die Familienmutter. Ja, und der Vater ist halt, ach Mann, wie heißt er? Der Brite hier, Ghostwriter. Hilf mir.
Oh, ich bin gerade, ich hab den
Ewan
Schausch.
McGregor.
Ja, Ewan
Ewan
McGregor, stimmt.
McGregor. So, und die haben halt
Ja.
drei Kinder und haben halt Urlaub und auf einmal kommt halt der Tsunami und es passieren halt ziemlich krasse Dinge und ich muss sagen, ich bin überrascht, dass der Film nicht nominiert ist für den besten Film. Weil ich fand den echt richtig berührend und richtig gut. Von mir ein Tipp so, guckt den euch auf jeden Fall an. Ja.
Ich hab
Finde ich
den
jetzt ein
Trailer
bisschen
auch gesehen.
schwierig, ne? Finde ich jetzt ein bisschen schwierig so.
Also ich gehe so ein bisschen. Boah, das sind, also ich glaube jetzt mal nicht, dass das Kind, also mit Kinderdarstellern tun sich die Amis immer relativ schwer, denen einen Oscar zu geben. Also ich glaube, das kleine Mädchen wird schon mal rausfallen. Die Emanuelle Riva glaube ich jetzt auch nicht wirklich, dass es kriegen wird. Ich denke mal, es wird sich zwischen Naomi Watts, Jennifer Lawrence und Jessica Chastain entscheiden. Und dann würde ich mal fast sagen. Ich würde fast ein bisschen zu Jessica Chastain tendieren bei der besten Hauptdarstellerin.
Also ich würde Jennifer Lawrence einfach, weil die super aussieht, den Oscar geben. Fand die Rolle auch cool, wie sie gespielt hat, aber ich gehe davon aus, dass Naomi Watts gewinnt, weil die wirklich grandios dort gespielt hat. So, die nächste Kategorie, beste Hauptdarsteller, finde ich, ist sehr, sehr einfach. Wir haben Bradley Cooper für Silver Linings, wir haben Danny DeLewis für Lincoln, wir haben Hugh Jackman für Les Miserables, wir haben Joaquin Phoenix für The Master, sage ich gleich noch was dazu, und wir haben Denzel Washington für Flight. Also erstmal ganz kurz, The Master ist ein ganz, ganz schwieriger Film. Also, ich weiß gar nicht, was ich richtig dazu sagen soll. Es ist halt ein sehr, sehr künstlerischer Film. Ist halt von Paul Thomas Anderson, wer den vielleicht kennt, Magnolia zum Beispiel hat er gemacht. Ich habe mich echt schwer getan mit dem Film. Ich fand halt, dass er der Joaquin Phoenix spielt halt einen Kriegsveteran. Und es geht halt im Grunde um das Syndrom, dass wenn ein Soldat halt seine Waffe am Mann hat, das halt wie eine Verlängerung von seinem Körper halt dient für seinen Arm. Und wenn er halt einen Schuss abkriegt, tut ihm das weniger weh, als wenn er die Waffe wegkriegt, legt und einen Schuss abkriegt. Also es ist halt so wie so eine geistige Amputation und das Thema wird im Grunde behandelt. Und ja, ganz, ganz schwieriger Film.
Da fällt mir
Sehr, sehr
direkt dazu ein,
künstlerisch.
ja. Dies ist mein Stolz und das ist mein Gewehr.
Ja. Also ich muss sagen, Joaquin Phoenix spielt echt richtig gut, aber der Film ist nicht empfehlenswert in meinen Augen. Dann haben wir noch Denzel Washington mit Flight. Also bestimmt der eine oder andere hat den Trailer gesehen. Geht halt darum, dass er halt ein Trinker ist, Drogen nimmt, ist Captain von einem Flugzeug und es gibt Turbulenzen und es stürzt halt ab und er ist einer der einzigen von 10 Leuten, die das halt landen hätten können und er schafft es halt auch. Und danach wird er trotzdem angeklagt, weil er halt betrunken war. Soll ein Drama sein. Ich mag Denzel Washington nicht. Deswegen fällt das halt für mich so raus. Ich fand den Film auch eher durchschnittlich. Meine Prognose ist, und ich wünsche es mir ganz, ganz doll, dass halt Daniel Day-Lewis für Lincoln halt eine Oscar bekommt.
Jo,
Was
ich
denkst
denke mal,
du?
es wird sich zwischen Daniel Day-Lewis und ich sag auch mal Hugh Jackman entscheiden, weil ich fand, er hat echt gut gespielt in Les Miserables. Ich hab's ihm halt echt abgenommen, was er da geleistet hat. Und ich hab da auch echt gesagt, das hat Emotionen vermittelt in dem Film. Deswegen, ich wäre nicht böse, wenn er ihn kriegen würde. Also ich würde sagen, ja, geht in Ordnung, aber ich würde es auch Daniel Day-Lewis eher gönnen, weil das einfach die schwerere Rolle ist, sage ich jetzt mal.
Ja. Gut, machen wir weiter. Beste Regie. Michael Haneke für Liebe. René Zeitlin für Beast of the South and Wild. Ann Lee für Life of Pi. Dean Spielberg für Lincoln. Und David O. Russell für Silver Linings. Meine Prognose ist, schwierig. Entweder Ann Lee für Life of Pi oder Steven Spielberg für Lincoln. Wobei ich denke, dass Lincoln, also Steven Spielberg, den Oscar abräumen wird.
Ich sag jetzt mal, ja, es wäre eine logische Konsequenz zu sagen, dass es der Spielberg wird. Aber ich sag mal so, der hat schon so viel gewonnen und er hat auch schon echt viel Mist gebaut, sage ich jetzt mal. Deswegen gönne ich es jetzt mal vielleicht mal allen Nobody hier aus der Liste. Also würde ich es jetzt mal eher Ang Lee gönnen oder sogar vielleicht David O. Russell. Da bin ich jetzt mal relativ blauäugig und sage jetzt mal, ich gönne es jetzt praktisch eher Ang Lee oder David O. Russell und lasse jetzt mal Steven Spielberg außen vor, weil der einfach schon zu oft gewonnen hat und
Du
ja.
darfst aber in Englisch nie als, wie hast du gerade gesagt, Außenseiter sehen. Ich meine, er hat Brokeback Mountain gemacht, zum Beispiel. Weißt du? Und Tiger and Dragon.
Ja, das sind alles echt gute Filme und in dem Fall, er hat halt hier ziemlich hohe Konkurrenz. Also hier, Mr. Spielberg ist halt eine, ja, soll man das sagen, hey, der ist halt schon so lange dabei und der hat schon so viel gemacht und auch so viel klasse Zeug und auch so viel richtigen Scheiß, wo ich dann auch sagen muss, er hat genug gehabt. Es war schön, dass er noch hungrig ist, aber in dem Fall gönne ich es jetzt wirklich eher einen von den beiden anderen und deswegen sage ich jetzt mal entweder der oder der.
Okay. So, beste Nebendarstellerin. Da haben wir Amy Adams für The Master. Und ich habe die jetzt erst gesehen in dem letzten Eastwood-Film. Ah, wie hieß der denn? Sagt ihr der was?
Bitte, nochmal?
Der letzte Clint Eastwood-Film?
Oh, 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 oh,
Fuck it,
oh,
warte. Ich finde es sofort. Back in the Game, Get Her Baseball, und spielt er die Tochter von Clint Eastwood. Traumhafter Film, kann ich nur empfehlen. Wirklich richtig cool. Also Clint Eastwood ist halt einfach, wer er ist. Auf jeden Fall ist sie hier halt nominiert für The Master. Da fand ich sie okay. Dann Sally Field in Lincoln, da spielt sie die Frau von Abraham. Anne Hathaway in Les Miserables. Helen Hunt in The Sessions, Entschuldigung. Und Jackie Weaver in Silver Linings. So, meine Prognose ist Sally Field für Lincoln, weil sie für mich das wirklich richtig gut diese gebrochene Frau gespielt hat, die halt das nicht verarbeiten kann nach Jahren, dass ein Kind ihr genommen wurde.
Doch, bei der Prognose gehe ich mal konform. Ich sage nämlich auch, dass es Sally Field wird, da das einfach auch die längere und die ausdauerndere Rolle ist, vor allem bei dem Film. Anne Hathaway, ja, sie war halt nicht lange in Les Miserables zu sehen, hatte zwar auch eine tragische Rolle, hat sie auch von meinen Augen gut gemacht, aber ich glaube eher Sally Field. Also, The Master kann ich jetzt mir nicht vorstellen mit Amy Adams und Helen Hunt. Jackie Weaver. Nee, nee, ich sag Sally Field.
Okay. So, bester Nebendarsteller sind wir uns bestimmt auch zu 100% einig.
Oh ja.
Wir haben Alan Arkin für Argo. Wir haben Robert De Niro für Silver Linings. Wir haben Philip Seymour Hoffman für The Master. Wir haben Tommy Lee Jones für Lincoln. Und wir haben Christoph Waltz für Django Unchained. Ja, Herr Waltz, bitteschön. The Oscars goes to you.
Oh,
Richtig?
bitte, bitte, bitte. Ich drücke ihm wirklich, wenn ich dann ins Bett gehe, werde ich nochmal die ganz fest die Daumen drücken und sagen, Christoph, bitte mach's für uns.
Ja.
Hol den Pott nach Hause zum zweiten Mal. Weil es
Ja, also er hat
einfach
sich echt verdient. Der
mehr
Film
als
lebt von ihm.
das. Ich bin
Ja,
wirklich
schön.
richtiger Fan geworden. Ich glaube, den einzigen schlechten Film von ihm, wo ich mir vorstellen kann, war halt bei The Green Hornet. Da kann er nichts dafür.
Nee,
Aber
das war nicht so seine Rolle.
nee.
Obwohl es auch noch schlechter geht, also von daher war es okay. Aber nicht seine Rolle. Gut, machen wir weiter. Best Special Effects. Und jetzt haben wir mal Filme dabei, die nicht vorher groß genannt wurden. Das ist The Hobbit, The Avengers, Prometheus, also Prometheus, Snow White and the Huntsman, Life of Pi. Also warum Snow White and the Huntsman wirklich dabei ist, das ist in meinen Augen nicht nennenswert. Prometheus hat leider auch nicht so gut abgeschnitten, aber wir reden hier von Special Effects. Und das ist halt echt ein schwieriges Thema, weil in allen Filmen halt durch krasse Special Effects gemacht wurden, bis auf Snow White und The Huntsman in meinen Augen. Ich würde trotzdem sagen, dadurch, dass ein Tiger über zwei Stunden halt animiert wurde und wirklich aussieht wie echt, würde ich das Life of Pi geben. Obwohl ich auch finde, dass halt Avengers sich das zum Beispiel verdient hätten, weil der Film wirklich letztes Jahr viel eingespielt hat, hat Spaß gemacht, er war halt Popcorn-Kino ohne Ende. Und das halt zu realisieren, was dort realisiert wurde, optisch, muss man auch erstmal schaffen.
Da, ich bin da ziemlich mainstreamig unterwegs. Ich würde es jetzt wirklich auch sagen, Avengers hätte es verdient. Mir hat er echt extrem gut gefallen, der Film. Prometheus hatte auch seine Effekte, wo ich sagen musste, die waren richtig, richtig gut. Aber für mich ist es eigentlich der Hobbit, weil die Effekte im Hobbit extrem geil waren. Also gerade wenn ich mir an diesen Riesenkampf denke und überhaupt in welcher Technik dieser Film gedreht wurde und wie er dann auf der so lebensecht auf der Leinwand gewirkt hat. Dieser Effekt an sich, dass ich echt gedacht habe, diese Zwerge, diese haarigen, stinkenden Zwerge stehen so nah vor mir, dass ich sie anfassen kann und ich noch tiefer drin bin, noch mehr visualisiert bin. Und das hat mich so geflasht und so angetan, dass ich es wirklich Peter Jackson gönne, dass dieser Film den Oscar für die besten Special Effects bekommt, weil er einfach so bildgewaltig ist und ich mich einfach wieder nur darauf freue, die nächsten Teile zu sehen. Dass Snow White and the Huntsman in dieser Liste auftaucht, das kann ich mal gar nicht verstehen hier mit der komischen hier Tussel
Brandtüte.
da. Wie, was? Brandhütte?
Brandtüte.
Ja, hier, wie heißt ach, ich habe den Namen schon wieder verdrängt, weil ich die Frau einfach so ätzend finde.
Kristen Stewart.
Boah, du hast es
Kristen
gesagt.
Stewart. Kristen Stewart. Ja, ich mag es halt auch nicht.
Jetzt muss ich meine Ohren mit Kernseife auswaschen.
Okay, also du sagst Hobbit, ich sag Life of Pi.
Hm?
Ich sage, du sagst Hobbit, ich sag Life of Pi. Alles
Ja.
gut. Machen wir weiter. Bestes Originaldrehbuch. Mark Bowell für Zero Dark Thirty, Quentin Tarantino für Django Unchained, Wes Anderson und Roman Coppola für Moonrise Kingdom. total überbewertet. Michael Haneke für Liebe und John Gattens für Flight. Mein Wunsch ist natürlich, dass da Herr Tarantino abräumt. Ja, einfach weil ich ihn halt super mag und ich finde, es hat sich gelohnt.
Doch, da schließe ich mich an. Die alleine schon, welche Dialoge Quentin Tarantino mitschreibt, sind einfach, die suchen ihresgleichen.
Definitiv. Gut, machen wir weiter. Bestes adaptiertes Drehbuch. Da haben wir Tony Kushner, John Logan und Paul Webb für Lincoln. Wir haben David O. Russell für Silver Linings. Wir haben Lucy Aliba für Beast of the Southern Wild. Wir haben David Magee für Life of Pi. Und Chris Terrio für Argo. Also, weil ich halt Sympathisant bin und finde halt, dass Silver Linings trotzdem ein cooler Film ist und bei mir sonst keinen Oscar kriegen würde, würde ich ihn für das beste adaptierte Drehbuch an David O. Russell halt vergeben.
Da tue ich mir jetzt richtig schwer gerade.
Ja, sind doch schwierige Kategorien, das kann man halt schwer einschätzen, ne?
Ja,
Aber
das ist
einfach halt ins
so.
Blaue raushauen.
Das ist so wirklich so Würfel drehen. Also. Ich schließe mich mal jetzt an. Ich sag auch hier David O. Russell.
Gut. Bester Animationsfilm? Habe ich alle gesehen. Frankenweenie von Tim Burton. Die Piraten von Peter Lorre. Ralph Reichts von Rich Moore. Paranorman von Sam Fell. Merida von Mark Andrews. Ich will gar nicht weiter darauf eingehen, ich stehe halt übelst auf Animationsfilme.
Ich auch.
Und ich muss sagen, ich gebe bloß mal kurz nach der Liste nach und sage kurz meine Meinung dazu. Frankenweenie, scheiße. Tim Burton sollte sich langsam wieder besinnen und wieder normale Filme machen. Sollte wahrscheinlich beim Beetlejuice und anknüpfen, dort halt wirklich weitermachen, das Projekt. Fand ich nicht gut, hat mich zu sehr an Corpse Bride erinnert und hat mir einfach nicht gefallen. Die Piraten fand ich zu sehr Kinderfilm. Kenne ich schon eine Optik in meinen Augen. Dann Ralph Reichts, mega geil. Wer Gamer ist und damit aufgewachsen ist mit vielen Spielen, der wird den Film einfach lieben und das kleine Mädchen, was da drin spielt, ist so sympathisch und so cool. Der Film macht einfach Spaß und es gibt halt so viele kleine Gimmicks, die halt jeden Gamer irgendwie so ein Lächeln halt irgendwie auf die Lippen zaubert und deswegen ist das schon ein Muss. Paranorman ist okay. Fand die Optik scheiße. Waren stellenweise Lacher dabei, aber für mich halt unnötig, den zu nominieren. Merida, sieht halt einfach nur geil aus. Hat eine coole Story, ist halt mehr so auch wieder für so Kinder, sagen wir so um die 10 Jahre und hat halt eine solide Geschichte und ist spannend, aber sieht halt einfach fett aus. Also von daher könnte Merida den auch gewinnen, aber ich bin ein Gamer und für mich ist es Ralph Reichts.
Ja, Ralf reicht's auf jeden Fall.
War super, oder? Das kleine Mädchen ist so cool, Alter.
Ja, im Original ja gesprochen von Sarah Silverman,
Okay.
die da das wunderbar synchronisiert hat, auch im Englischen. Und ich habe mir den Film schon bei Amazon vorbestellt und ich freue mich und warte gerade jeden Tag darauf, dass die Mail kommt, wann der Film dann eigentlich auf DVD-Blu-ray erscheint, dass ich mir den endlich dann haben kann. Ich möchte
Ja,
ihn
sollte
daheim
bald
haben.
werden, ne? Ich denke mal jetzt Anfang März, wo sollte der kommen? Ich
Ich
bin mir nicht ganz sicher.
bitte darum, ich bitte darum, ich möchte diesen Film zu Hause haben.
Ja, der ist einfach richtig, richtig cool. Also macht Spaß. Jo, gehen wir weiter. Bester fremdsprachiger Film würde ich mal rausnehmen, weil ich denke mal, wir kennen keinen anderen außer Liebe und Liebe hat sich den verdient. Beste Kamera haben wir Seamus McGarthy für Anna Karenina. Musst du dir so vorstellen, ist halt wie ein Theaterstück gemacht. Also es ist halt ein Film. Im Theater, du hast halt so wie Bühnenwechsel, ja, so Kulissenwechsel. Geht halt durch eine Tür und auf einmal ist eine ganz andere Kulisse und so. War nicht schlechter Film, aber war halt auch nicht irgendwie äußerst hervorragend. Robert Richardson für Django Unchained, Claudio Miranda für Life of Pi, Janusz Kaminski für Lincoln und Robert Deakins für Skyfall. Da ich Skyfall letztes Jahr leider nicht so super fand, aber trotzdem finde ich, es ein guter Film ist und ich einfach die Bond-Reihe inzwischen dank Daniel Craig mag, würde ich gern Skyfall diesen Oscar geben.
Irgendwie, sowas hatte ich mich auch gerade im Kopf, wo ich das gerade gesehen habe, weil, sagen wir mal, ein Theaterstück nachfilmen ist jetzt nicht so das große Ding. Hier Django, Ja, es sind schon, ist schon echt gut gemacht und wie auch die Kameraführung ist, ist auch in Ordnung. Zu Life of Pi kann ich nichts sagen. Das ist halt sehr bildgewaltig, aber es hat sehr viel CGI, wo du halt nicht sagen kannst, da
Ja,
brauchst du jetzt
eben.
großartig Kamera. Lincoln ist ist halt eine Lebensnacherzählung und kannst du nicht so mit gewaltigen Bildern aufwarten und Skyfall hat halt schon sehr viel Action und auch eine gute Mischung so von Shots und von nah, fern, große Bilder, viele Locations. Also da könnte man schon sagen, ja, können wir Skyfall eigentlich geben.
Ja, sehe ich auch so. So, bestes Kostüm. Jacqueline Duran für Anna Karenina. Paco Delgado für Les Miserables. Joanna Johnson für Lincoln. Aiko Ishioka für Spieglein, Spieglein. Das Pendant zu ihr Huntsman-Ding. Und Colleen Edwards für Snow White and the Huntsman, damals ja. Wenn diese Nominierung die Kostüme komplett daneben, wieso ist ein Hobbit zum Beispiel mit dabei? Weißt du? Die
Das
Militärgeister
verstehe
sind
ich
alle
auch
richtig
nicht.
cool, also, weißt du, das hätte sich gelohnt, aber Spieglein, Spieglein und Snow White, bitteschön, hallo, für was? Dafür, dass der, Dings, der Chris Hemsworth genauso aussieht wie Thor, nur, dass er eine Axt in der Hand hat und keinen Hammer? Also, finde ich gerade ziemlich daneben, also, ist halt drauf geschissen. Ich würde es Lincoln geben, weil einfach super authentisch vorkam und mir gefallen hat.
Ne, ich würde es in dem Fall Les Miserables gönnen, weil ich fand die Kostüme echt gut gemacht. Also die hatten was. Also mir haben die gut gefallen, deswegen würde ich sagen, ich würde es eher Les Miserables geben bei den Kostümen.
Okay. Bester Schnitt: William Goldberg für Argo, Tim Skriores für Life of Pi, Michael Kahn für Lincoln, Jake Cassidy für Silver Linings und Dylan Tichenor für Zero Dark Thirty. Ah, das ist wieder so ein Scheiß, ne? Schnitt. Was kenne ich mich mit Schnitt aus? Ich habe
Ne,
keine Ahnung mit.
das kannst du nicht anfassen und nicht zuordnen, weil du weißt ja nie, wie es davor aussah. Deswegen, diese ganzen technischen Sachen, wie bester Schnitt oder bestes Szenenbild, das sind so Sachen, die will ich gar nicht irgendwie mir großartig Gedanken drüber machen. Ich kriege ja eh nur das Endprodukt zu sehen, bis ich mal irgendwie die DVD mal bekomme, wenn da genug Material drauf ist, dass man sagen kann, ah, so sah das aus, das haben sie gemacht, dann könnte man vielleicht mitreden, aber da völlig Wayne, kann ich gar nichts zu
Ja,
sagen.
ich auch nicht. Ist mir auch scheißegal. Und wenn ich jetzt die nächsten Sachen sehe, so wie bester Dokumentarfilm, bestes Szenenbild, bester Kurzfilm, bester Dokumentarkurzfilm, würde ich mal außen vor lassen. Keine Ahnung. Nicht gesehen. Das sind halt Kategorien, mit denen kann ich mich nie auch noch auseinandersetzen. Das ist einfach zu viel. Also würde ich mal ganz kurz noch mit anschneiden. Das ist Make-up.
Oh
Das ist
ja.
entweder Hitchcock. Habe ich nicht gesehen, keine Ahnung. The Hobbit und Les Miserables. Ist für mich bestes Make-up, dann in der Hinsicht, also ich weiß nicht, wieso halt da zum Beispiel Lincoln nicht mit dabei ist, ne? Davon abgesehen, weil er halt echt so aussieht. Oder Looper zum Beispiel fand ich super, wie halt Joseph Gordon-Levitt dann angepasst wurde mit der Gesichtsmodellage. Sei es drum, ja, Hobbit.
Definitiv Hobbit. Die
Ja.
Kostüme waren schon, sind jetzt nicht dabei, aber das Make-up passt halt einfach, weil das einfach nur cool gemacht aussieht. Hey, die Zwerge sehen im Gesicht einfach nur so genial aus.
Ja. So, bester Tonschnitt. Kenne ich mich nie aus. Bester Ton. Kann ich jetzt auch nicht wirklich dazu sagen. Du?
Ja, Ton ist halt relativ, sage ich jetzt mal. Was können wir jetzt unter Ton einsortieren? Weil wenn ich jetzt hier zum Beispiel bester Filmsong sehe, dann hast du halt hier zum Beispiel, da hast du auch jetzt hier Les Miserables wieder mit dabei. Das ist ein reiner Dings. Und bei Skyfall hast du halt Adele halt dabei. Das eine ist ein Musikfilm, wo du eigentlich sagen kannst, der hat per se schon gewonnen, weil eigentlich alle Songs gut sind und schon erprobt sind auf der Bühne. Aber Skyfall ist auch ein cooles Ding. Und bei Ton kommt der Ton an? Ist er so, wie man erwartet? Sind die Bässe richtig, wenn's wummert? Oder hörst du die Stimmen klar? Da kannst du es so ein bisschen da vielleicht so mit einordnen. Bei Tonschnitt ist wiederum, da kannst du gar nichts zu sagen, weil du weißt ja nicht, was geschnitten wurde. Das ist wie bester Filmschnitt. Also über Ton und Filmsong könnte man auf jeden Fall noch was sagen.
Für Musik und für den Song meinst du, oder?
Hier Kategorie bester Filmsong.
Ja, also wir sagen es mal kurz, also es ist halt hier Before My Time aus Chasing Eyes. Peace Lullaby for Life of Pi. Suddenly für Les Miserables. Everybody Needs a Best Friend aus Ted. Also schon mal schön, dass er auch nominiert ist. Und Skyfall aus Skyfall. Also ich würde mich übelst freuen, wenn Ted wenigstens, wenn sie schon nominiert sind und Seth MacFarlane das Ganze dort halt moderiert, dass die den Oscar bekommen dafür. Aber ich denke mal, gegen Adele werden sie abstinken.
Ich weiß nicht, ob Adele wirklich einen Oscar kriegen wird für
Der Song
ihren.
ist stark, ey.
Ich mag ihn auch sehr gerne, aber das ist halt so ein. Es ist halt ein klassischer Popsong.
Aber
Und.
der klingt sofort nach Bond. Du musst halt das Thema sehen, weißt du? Und ich finde, das Lied beginnt und es ist einfach Bond. In meinen Augen.
Wie gesagt, ich tue mir gerade ehrlich gesagt schwer. Ich mag nämlich, ich mag die letzten drei Songs, also Suddenly mag ich mag Everybody Needs a Best Friend, mag ich. Ich mag Skyfall auch sehr gern. Da möchte ich mich einfach nicht entscheiden bei diesem besten Filmsong, weil
Ach,
die einfach
3
alle
aus
gut
5,
sind.
da wirst du dich ja freuen.
Ja, da habe ich schon mal eine gute Dings, wo ich dann, wenn ich dann am nächsten Tag Spiegel aufmache oder irgendeine andere Seite und ich sehe dann, ah, alles klar, der hat gewonnen, dann sage ich, okay, kann ich mitleben, weil ich glaube, die anderen zwei werden es nicht werden.
So, Filmmusik haben wir Anna Karenina, Argo, Life of Pi, Lincoln und Skyfall. Ja,
Ja,
würde
da.
ich, es, ach, will ich mich nie festlegen. Will ich mich echt nie festlegen, ist ganz schwierig. Ich bin sehr überrascht, dass halt Hans Zimmer nicht nominiert ist für Dark Knight Rises, weil ich meine, das war vielleicht nicht sein bestes Werk, aber es war trotzdem noch tausendmal besser als mit den anderen meisten Filmen. Und ich mag den Hans Zimmer halt einfach. Aber so aus dem Kontext raus würde ich vielleicht sagen, sollte es Lincoln bekommen, weil ich glaube, das hat am besten mit bemalt.
Das ist komisch, eigentlich gewinnt doch Hans Zimmer fast jedes Jahr. Ich habe es auch deswegen nicht nominiert, so, du kriegst ihn sonst jedes Jahr. Komm, es kannst du ja auch mal jemand anders geben. Sag, ja gut, dann mache ich halt den Batman-Soundtrack. Dann soll halt der John Williams auch mal gewinnen. Und dann sagt sich der John Williams, ja, bitte, ich will auch mal gewinnen.
Ja. Möglich,
Also
ja.
John Williams, Lincoln, gehe ich mit.
Ja, und dann sind wir eigentlich durch, oder?
Ja, wir sind durch und haben
Wir haben es geschafft.
ein bisschen was über 90 Minuten gebraucht. Ich bin begeistert.
Ja, ich hoffe sehr, dass ihr da draußen jetzt ein bisschen informiert seid. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwas, dann postet einfach uns die Fragen unten als Kommentar. Wir werden darauf antworten. Diskutiert mit uns, meckert uns voll, wenn wir irgendwas vergessen haben oder wenn ihr eine komplett andere Meinung habt. Das würde mich echt wirklich interessieren. An dieser Stelle vielen Dank, Andi. Du hast mich dieses Jahr gerettet.
Kein Problem.
Dann hätte ich hier eine Solo-Nummer machen müssen und wirklich vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und danke fürs Zuhören, Jungs und Mädels.
Auch von mir aus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß heute in unserem sehr speziellen Podcast. Und hört es euch auf jeden Fall an, bevor die Academy Awards verliehen werden. Dann habt ihr am meisten von unserem Podcast. Und wie gesagt, der Gabriel hat es schon gesagt, sagt uns eure Meinung dazu. Diskutiert mit uns, wir freuen uns. Ansonsten euch noch viel Spaß und ja, ein schönes Wochenende.
Ja, tschüss.
Bye bye.